Sekten benutzen unser Vokabular, aber nicht unser Wörterbuch. Sie verwenden dieselben Begriffe, aber füllen sie völlig anders. Ich habe das Gefühl, das ist auch bei dem progressiven Christentum so, mit Begriffen wie Liebe, Gerechtigkeit oder auch, dass Jesus unser Retter ist.
Liberalismus ist eigentlich eine andere Religion. Und ein wesentlicher Aspekt hat genau damit zu tun, wer ist Jesus? Das ist für mich dann nicht erstaunlich, dass sich dann so ein Christentum eigentlich mehr in was Politisches entwickelt.
Aus meiner persönlichen Sicht haben wir es im progressiven Christentum mit zum Teil Aussagen zu tun, die man als nicht mehr christlich bezeichnen darf. Und darum ist es auch wichtig, hier Aufklärung zu machen.
Das, was Christen eigentlich über Jahrhunderte und Jahrtausende bekannt haben und gesagt haben, das sind die Kernpunkte unseres Glaubens. Wenn ich dann heute sage, da löse ich mich von. Ist man da noch Christ?
Nein, ist man nicht mehr.
Wie kann man Gemeinde auf eine Weise leben, dass da manche schmerzhaften Erfahrungen nicht gemacht werden? Progressives Christentum. Fortschritt, Rückschritt oder Ausschritt aus dem Christentum. Darüber wollen wir heute sprechen und dazu bin ich in das Land gefahren, in dem der Käse saftiger, das Wasser sauberer, die Preise teurer sind, in die Schweiz. Ich sitze hier zusammen mit zwei Theologen, Matt Studer, Paul Bruderer. Paul, du bist auch hier Pastor in der FIFA-Kirche in Frauenfeld, aktiv im Krishona-Verband und auf verschiedenen anderen Ebenen bei Jesus 25, 27 und in ganz vielen Kontexten mit drin. Matt, du bist Blogger und auch als Musiker tätig. Ihr beide seid heute meine Gesprächspartner bei der ganzen Fragestellung progressives Christentum. Und da fangen wir einfach mal vielleicht an mit der Frage, was ist denn eigentlich das sogenannte progressive Christentum? Was meinen wir, wenn wir davon sprechen? Oder was meinen progressive Christen selbst oder Christen, die sich dieses Label selbst geben, damit, wenn sie das sagen?
Ja, ich denke, es ist eine Frusterfahrung auch mit der Herkunftsfrömmigkeit, die viele erlebt haben in der evangelikalen Welt, kann man so sagen. Darum heißt es auch postevangelikal, es ist wie das, was kommt nach dem evangelikalen Glauben, so wie er erlebt worden ist in verschiedenen Kirchen. Und es ist eigentlich eine Emanzipationsbewegung, würde ich sagen, die zum Teil eigentlich wie so Korrekturen oder gute Reformationen hineinbringt in die evangelikale Welt einerseits, aber zum Teil auch ein Schritt ist derart an einen anderen Ort, dass man sich fragen muss, was ist denn das genau für ein Ort?
Bei mir hat es begonnen, dass ich das Phänomen wahrgenommen habe, dass ich Freunde habe, die sich geistlich entwickelt haben, sage ich mal, theologisch entwickelt. Und wir haben wie gemerkt, wir sprechen schon noch vom selben, aber doch nicht mehr so ganz. Oder es wurden andere Schwerpunkte gelegt, andere Fragen wurden wichtiger. Gewisse Dinge, die man im Evangelikalen so betont, vielleicht wie der Sühnetod Jesu Christi oder quasi die Autorität der Bibel, wurden so ein bisschen hinterfragt. Oder man hat begonnen, da neu zu denken, anders zu denken. So ist es mir begegnet, schon vor einigen Jahren eigentlich.
Hm. Ihr macht ja jetzt direkt den Link zum Evangelikalismus, das finde ich interessant. Also hängt es primär erstmal zusammen mit dem Evangelikalismus eurer Sicht nach? Also ich bin jetzt zum Beispiel bei einem Lexikon-Eintrag auf die Begrifflichkeit Postmodern Evangelicalism gestoßen, also postmoderne Evangelikalismus oder progressives Christentum, wo das so als... Ja, wo diese Verbindung, diese Beziehung zum Evangelikalismus da auch mit zusammenhängt und als postmoderne Variante davon verstanden wird. Könnt ihr das auch so sehen?
Also die postmoderne Mentalität hat sicher einen Einfluss darauf. Und es ist wichtig, das ist nicht eine einheitliche Bewegung. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten davon und man muss vorsichtig sein, alles in einen Topf zu werfen. Ja. Das ist wirklich wichtig, um nicht unfair zu sein. Aber ich denke, die postmoderne Mentalität hat einen Einfluss darauf, wie die Leute den Glauben erleben. Ich bin jetzt selbstkritisch. Es hat nicht primär mit dem postmodernen Denken zu tun, sondern auch mit ungesunden Entwicklungen innerhalb der evangelikalen Welt. Also man hat zum Beispiel nicht mehr Fragen zugelassen. Und das war für postevangelikale Freunde von mir ganz, ganz wichtig. Man hat ja Fragen, man hat Zweifel. Und das war wie nicht möglich in unseren Kreisen. Das wurde verteufelt. Und ich würde mal sagen, natürlich spielen äußere Faktoren eine Rolle, aber eben auch innere Faktoren.
Aber kann man damit dann eben nicht einfach sagen, dass liberale Theologie und progressives Christentum dasselbe sind? Also das wäre jetzt so ein bisschen die Frage. Ich meine, es gibt ja immer schon nicht immer schon, aber es gibt schon sehr lange, gerade hier im deutschsprachigen Raum, ja, Theologen, die den Sühneopfertod in Frage stellen, die die Leiblichkeit der Auferstehung Jesu in Frage stellen, die bei ethischen Themen einen anderen Blick drauf haben. Das ist ja in dem Sinne nichts Neues. Aber jetzt kam immer wieder auch in unserem Gespräch schon auf oder halt auch hier in dieser Definition, in diesem Lexikon-Eintrag, dass es dann einen Link zur evangelikalen Bewegung gibt. Worin genau besteht dieser Link?
Also ich würde noch kurz Bezug nehmen zum Liberalismus, den du ansprichst. Für mich ist nicht unbedingt deckungsgleich, obwohl es Überschneidungen gibt. Liberalismus ist eine theologische Bewegung, die eigentlich aus dem späten 18. Jahrhundert, glaube ich, oder sicher 19. Jahrhundert begonnen hat, die Bibel kritisch zu lesen, also die historisch-kritische Methode, Wunderkritik, eher die ethische Sicht auf Jesus, also Jesus als Vorbild, so diese Themen. Und ich würde sagen, das spielt schon rein. Also das ist natürlich eine Theologie, die an Universitäten nach wie vor präsent ist, in unterschiedlichem Ausmaß. Und dass gewisse theologische Postevangelikale auch von diesen Quellen, sage ich mal, trinken, würde ich schon auch sagen. Theologiestudenten hatten ja immer schon diesen Challenge, diese Spannung, hey, ich studiere Theologie und ich muss mich mit kritischen Stimmen auseinandersetzen, was ich, by the way, nicht nur schlecht finde, wenn man das macht. Aber ich glaube, postevangelikal oder progressiv ist schon ein Phänomen, das aus dem Evangelikalen kommt. Man muss das in diesem Kontext denken. Eben, wie du gesagt hast, Paul, als ein Stück weit als Emanzipationsbewegung. Und vielleicht helfen dann die liberalen theologischen Gedanken einem dabei, sich zu emanzipieren.
Ja. Also es gibt persönliche Geschichten oder es gibt persönliche Frusterfahrungen mit Gemeinde, Missbrauchserfahrungen, zu wenig Verständnis für und so weiter. Also die muss man eigentlich persönlich ernst nehmen. Auf der theologischen Ebene ist es das, was du sagst. Es ist eigentlich eine Reinkarnation. Es ist nicht genau das Gleiche, aber es ist de facto eine Reinkarnation des Liberalismus oder der liberalen Theologie. Mhm. Also ich höre zum Teil meine postevangelikalen Freunde oder postevangelikale Exponente und ich denke, das hatten wir ja schon vor 150 Jahren. Das ist nicht progressiv, das ist regressiv. Das geht zurück in der Zeit und ist wirklich nichts Neues und ehrlich gesagt auch nicht etwas, wo man sagen muss, das muss man jetzt auch noch bedenken. Das haben wir eher hinter uns gelassen, wenn ich ehrlich bin. Es ist wirklich biografisch, glaube ich, in vielen Fällen, jetzt ich kann das nicht wissenschaftlich verifizieren. Aber in vielen Fällen sind es biografische Elemente, die stark hineinspielen und auf der theologischen Ebene dann ausgespielt werden.
Es ist ein Stück weit, könnte man ja sagen, alter Wein in neuen Schläuchen.
Vielleicht, mir kam nur in den Sinn, ein Aspekt haben wir noch nicht genannt und ich glaube, das ist das Anliegen, wie relevant zu sein. Also du hast vorhin gefragt, eben progressiv, ist das was Neues oder ist das was Einheitliches? Auch du meinst, Paul, nein. Ich musste mich erinnern an die Emerging Church Bewegung. Das war, glaube ich, auch in den Mitte 90er Jahren, die aus der sogenannten Postmoderne sich entwickelt hat und gesagt hat, wir müssen eigentlich wie Kirche neu denken, neu leben, damit wir in diesem postmodernen Zeitalter relevant sein können. Und ich finde, dieser Impuls ist stark mit dabei, bei progressiven Christen, wie zu sagen, hey, so das gute alte Evangelikale, das war vielleicht mal für die 90er, 80er, 90er Jahre oder davor war das passend, aber jetzt brauchen wir eine neue Sprache, wir brauchen neue Gewichtungen. So ja. Dieser Aspekt, finde ich, spielt neben dem biografischen auf jeden Fall mit rein.
Ich meine, das Interessante ist ja dabei, dass viele, die dann in ihrer Theologie in ja, vielen Bereichen dann eben deckungsgleich sind mit dem, was man in der liberalen Theologie schon sehr viel länger findet, dann, wenn sie dann in einer entsprechenden lutherischen oder anderen Kirche sind, merken, das ist dann doch nicht ganz ihre geistliche Sprache. Und das für uns jetzt im freikirchlich-evangelikalen Raum Neue ist ja dann, dass es dann plötzlich Gemeindeformen gibt, die ihrer Erscheinung nach evangelikal sind. Wenn es jetzt um
Musik.
Ja, den Lobpreis, Musik und vieles, was einem sehr vertraut vorkommt, an Lockerheit, an eben einer nicht so festen Liturgie etc. gegeben ist. Aber die Inhalte dann eigentlich, ja, meine Formulierung von gerade eben nochmal, alter Wein in neuen Schläuchen sind. Und damit eben wird es ja jetzt auch für uns nochmal ganz neu relevant, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht, weil es das jetzt nicht schon lange gibt und auch schon viel sich auseinandergesetzt wurde, sondern weil ja auch ein Anliegen vieler Postevangelikaler oder ja sogenannter progressiver Christen ist, diese Themen auch in die evangelikale Welt reinzutragen. Was sind da so eure Gedanken mit, eure Erfahrungen vielleicht auch?
Also ich kann vielleicht was sagen, ich bin seit jetzt etwa 10 Jahren unterwegs mit dem Thema. Und so in der ersten Phase wollte ich und Leute in meinem Umfeld ins Gespräch kommen, ins theologische Gespräch mit den Progressiven oder mit dem Postevangelikalen. Und das war ganz schwierig, weil sie gesagt haben, wir brauchen einfach das große Stichwort war Ambiguitätstoleranz. Es braucht den Willen, auch Spannungen auszuhalten und so weiter. Und das Spannende für mich war, dass wir eigentlich nie es geschafft haben, wirklich inhaltlich zu diskutieren. Dann gab es wie eine nächste Phase und da war die Ambiguitätstoleranz seitens der Progressiven aus dem Fenster raus, weil sie haben plötzlich angefangen, das zu tun, was du beschrieben hast, nämlich sehr missionarisch zu sein mit ihren Positionen. Also da war dann keine Ambiguitätstoleranz mehr in bestimmten sexualethischen Fragen zum Beispiel oder die Sühnelehre oder das Bibelverständnis. Das war weg und es war nur noch, ihr Evangelikale müsst euch bekehren zu dem, was wir euch jetzt präsentieren. Hm. Und in diesem Modus war das Gespräch eigentlich auch nicht möglich. Das war für mich eine echte, ich darf das wirklich so sagen, eine Frusterfahrung, dass wir sehr selten inhaltlich, theologisch wirklich reden konnten. Mhm. Vielleicht kommt eine neue Phase, wo das plötzlich wieder möglich wird. Hinter den Kulissen läuft da das eine oder andere. Aber im öffentlichen Raum war das nicht möglich. Und das war für mich in meinem Empfinden eigentlich letztlich das ein neues Paradigma, ein komplett neues religions- und theologisches Paradigma, eigentlich schon angenommen worden ist und jetzt einfach in verschiedenen Phasen eigentlich missionarisch entwickelt wird.
Wie würdest du dieses Paradigma beschreiben? Was meinst du genau damit?
Also ich würde es mit diesen beiden Worten beschreiben, ein postmoderner Liberalismus unter den Vorgaben der Postmoderne in Kombination mit starken Elementen der kritischen Theorien, also des Kulturmarxismus oder der kritischen Rassen- oder Gendertheorie. Also es ist wie so dieses Konglomerat an Überzeugungen und das ist stark natürlich gesellschaftlich verankert inzwischen. Und ich würde eigentlich so diese drei Stichworte, also Postmoderne, Liberalismus und die kulturmarxistischen kritischen Theorien. Das sind drei wichtige Elemente drin.
Da in meinem Kopf gehen da direkt schon die Gedanken weiter in ganz andere Richtungen, weil vieles, was ich jetzt mit diesen Weltanschauungen verbinde und den Systemen, die sich da oft dran hängen, eben das genaue Gegenteil eigentlich von einem toleranten Miteinander vor allem ist.
Das ist so.
Und deswegen finde ich schon interessant, dass du da eine ähnliche Wahrnehmung hast wie auch ich, dass oft gar nicht so sehr das sich gegenseitig stehen lassen gewünscht ist, sondern dass mehr wie eine Art anfängliche, ja, offene Tür ist, die man gerne auch eingeht, um dann auch in pietistisch-evangelikale Kreise Einkehr zu finden, aber dass dann doch die Sprache oft eine sehr harsche und auch feindselige, muss ich sagen, ist gegenüber konservativen Christen. Also das Interessante ist, da gibt es ja auch, da habe ich jetzt vor kurzem ein Interview gelesen mit einem Scholar aus den USA, einem Gelehrten, der da eine ganze Studie zu gemacht hat, dass progressive Christen häufig einen sehr diversen Freundeskreis haben, wenn es um Menschen geht, die nichts mit dem Christentum am Hut haben, eine andere Religion haben, Atheisten sind, aber praktisch keine Freunde innerhalb des Christentums, wo ihnen da theologisch entgegenstehen. Also man fühlt irgendwo oft eine größere Verbundenheit mit Menschen, die nicht gläubig sind, als mit konservativen Christen, die ja eigentlich, müsste man meinen, viel mehr Schnittmengen mit ihnen teilen. Und das ist auch schon eine interessante Beobachtung, weil es ja zeigt, dass es oft, auch wenn wir jetzt über Theologie und Glaube und Bibel sprechen, oft ja eher andere Dinge sind, um die das progressive Christentum herum sich schart und fokussiert. Gar nicht so sehr jetzt die klassischen theologischen Fragen, an denen ja Christen irgendwo ihren Glauben oft festgemacht haben. Wie stehe ich zur Christologie? Wie stehe ich zu der Rolle der Bibel, wie stehe ich zum Wesen Gottes und all diese Themen, die auf den Konzilen und so weiter besprochen worden sind. Natürlich geht es auch um theologische Überzeugungen, aber ich würde mal sagen, nicht nur. Oder was ist da so euer Blick drauf?
Wobei ich finde, es geht sehr um theologische Fragen. Also in meiner Erfahrung ist sehr viel theologischer Diskurs vorhanden oder Nachdenken oder Reden. Also ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass sie sich abgrenzen gegenüber uns oder gegenüber mir. Jetzt, ich nehme mich jetzt einfach als Beispiel. Was du gesagt und beschrieben hast, zeigt ja, es geht um ein ganz anderes System, oder? Man trifft sich mit ja ähnlich Denkenden tendenziell. Da, wo man Vertrauen hat, dass es mit ähnlich Denkenden oder ähnlich Gläubigen. Und das zeigt, wir haben es hier wirklich mit einem anderen Religionssystem zu tun. Und jetzt in den sexualethischen Fragen, mit denen ich mich sehr befasst habe, finde ich es einfach spannend. Ich bin einfach gecancelt worden online, blockiert worden, schon vor Jahren. Und es war kein Reden miteinander mehr möglich. Und ich verstehe die sexualethischen Positionen, die zum Teil Progressive einnehmen. Die schauen auf meine eigentlich unveränderte Position über Jahre und die sagen, das, was Paul glaubt, ist eine Aggression gegenüber sexuellen Minderheiten zum Beispiel. Und da muss er nicht einmal aggressiv werden, nur schon, dass er das glaubt. Und das ist typisch kulturmarxistisch übrigens. Das, was ich vertrete, ist ein Affront, ist eine Aggression in sich und die wollen nichts mit mir zu tun haben. Da gibt es nur Canceln. Oder ich kann Buße tun, ich kann reuig sein und meine Meinung ändern und mich zu ihnen und zu den scheinbar von mir unterdrückten sexuellen Minderheiten stellen.
Wir haben ja aktuell eine Debattenkonferenz in der Planung, die wir Ende November angehen wollen und Matt hat schon zugesagt und ich würde sagen, Matt ist ein freundlicher Debattendialogpartner, also wirkt jetzt bisher zumindest nicht wie ein besonders reiserischer Typ. Und es ist wirklich fast ein Ding der Unmöglichkeit, da jemand aus dem progressiven Lager zu finden, der in die Diskussion gehen möchte. Also gut, wir haben neben ihm auch noch einen anderen evangelikalen Vertreter, wo jetzt dann vielleicht manche, ja, der vielleicht ein bisschen kerniger ist, aber auch ein sehr, ja, umgänglicher Mensch, sag ich mal. Und das ist schon hochinteressant, dass auch reichweitenstarke Profile, die sehr viel über bestimmte Themen sprechen, wenn man sie dann an den Tisch einlädt und sagt, komm, lass uns doch mal drüber debattieren, diskutieren, in einer anständigen Art und Weise, das nicht so ganz gern gesehen ist.
Darf ich noch einen Kommentar machen?
Ah ja, bitte, natürlich.
Also ich erlebe das aber nicht nur in der christlichen Bubble, ich erlebe das auch kulturell.
Ja.
Ich bin sehr persönlich nahe bei einer Ex-Trans-Frau, also bei einer detransitionierten Frau, die in der Schweiz sehr bekannt ist. Und diese Person erlebt aus der ehemaligen Bubble, aus der Trans-Bubble, unglaublich übergriffige Statements und Proteste und so weiter. Und trotz allen Versuchen dieser Person, die wirklich eine liebe Person ist und sehr zugänglich ist für Gespräch, trotz all ihrer Bemühungen, inhaltlich zu reden, ob man das nicht auch noch ein bisschen zusätzlich anders sehen könnte mit der körperlichen Transition und so weiter, ist es unmöglich gewesen, Gespräche zu führen. Und das hat mit einem Element, der, es geht eigentlich immer um Kampf und Revolution in diesem Grundansatz der kritischen Theorien. Und das ist extrem spaltend.
Ja.
Darf ich da noch differenzieren? Also ich bin voll mit euch, absolut. Mhm. Ich finde, insofern die kritische Theorie quasi die Weltanschauung prägt, ist das der Fall. Ich würde sagen, es ist nicht bei allen progressiven Christen so stark ausgeprägt. Also ich erlebe auch die Christen, die sagen, hey, ich möchte halt einfach offen sein so für alle möglichen Formen von Sexualität, aber es ist für mich jetzt nicht eine Revolution, sondern vielleicht noch mehr so postmoderne Toleranz. Nicht unbedingt tolerant gegenüber den Konservativen, aber ich würde jetzt die auch nicht gerade abschießen. Sondern mehr so, ich habe grundsätzlich eine Offenheit für diese sexuelle Vielfalt.
Mhm.
Aber insofern es mit der kritischen Theorie quasi als Ideologie daherkommt, dann ist das natürlich im Kampfmodus. Das sehe ich schon auch so, ja.
Ja, die Schwierigkeit ist ja auch, dass selbst Vertreter des sogenannten progressiven Christentums sich untereinander ja uneins auch zum Teil sind, was jetzt solche Borders sind, wo man sagt, daran macht sich das fest, ob man einer ist oder nicht. Und das ist mit Labeln dann auch immer so eine Sache. Würde sich ja auch nicht jeder selber so bezeichnen, obwohl er dann vielleicht doch irgendwo von seinem Glaubensverständnis mit reingehört. Aber ja, ich würde es mal ein bisschen schärfer sagen. Man könnte schon sagen, das progressive Christentum ist in gewisser Weise eine religiöse Ausdrucksform eines kulturellen Marxismus und ja, darum auch vielleicht für Leute, die, nicht unbedingt für Leute, die keinen christlichen Bezug haben, ich glaube, für die ist es gar nicht weiter groß relevant, aber für Leute, die sich innerhalb eines konservativen Christentums hin zum Marxismus hinbewegen, irgendwo so ein natürlicher Schritt, Aber ob sich das dann multiplizieren kann und überhaupt für irgendwen relevant ist, wäre nochmal die andere Frage. Also wenn ich jetzt mit manchen, also atheistischen Freunden von mir spreche, da höre ich dann schon auch so Aussagen in die Richtung, dass sie sagen, ja, also ohne selber gläubig zu sein, also das brauche ich jetzt auch nicht wirklich, weil das ist doch nicht das authentische Christentum. Finde ich hochspannend, aber nochmal, um meine Aussage von vorher vielleicht ein bisschen zu klassifizieren, weil natürlich geht es viel um theologische Fragen. Was ich meine ist, dem progressiven Christentum geht es oft nicht um die klassischen, traditionellen theologischen Fragen. Das hat sich ja oft bei Christen festgemacht am Tauverständnis, am
Endzeittheorie,
am Verständnis des Wesen Gottes oder an solchen großen Themen. Es sind auch theologische Themen, aber es sind andere. Ich habe jetzt mal von Colby Martin, also er versteht sich selbst als progressiver Christ, ist da auch ein gewisser Redelsführer im englischsprachigen Raum. Und er hat 4 Punkte, wo er sagt, das sind so die Dinge, die alle progressiven Christen miteinander teilen. Was er nennt, ist Folgendes. Eine offene und affirmierende Haltung gegenüber LGBTQIA+ Menschen. Also eben nicht nur zu sagen, wir lieben jeden Menschen, sondern wir wollen auch, dass jeder seinen Empfindungen gemäß leben können soll. Und auch in der Kirche sollte es da in keiner Weise irgendeine einschränkende Linie geben in Bezug auf Leiterschaft, Mitarbeiterschaft und so weiter, egal wie Menschen ihre Sexualität leben. Ein weiterer Punkt wäre eine sehr kritische Sicht auf die White Supremacy, eine egalitäre Haltung.
Ist das in Bezug auf die Rolle von Mann und Frau?
Genau, gemeint? In Bezug auf die Rolle von Mann und Frau.
Also nicht komplementär, sondern egalitär.
Genau, egalitär, eine Ablehnung der Sicht, dass es funktionale Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt in ihrer Beziehung zueinander innerhalb der Ehe oder auch im kirchlichen Kontext. Und ein 4. Punkt, den er genannt hat, vollkommen ergebnisoffene Zustimmung zu allen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Spannend.
Also ich finde das ein gutes Beispiel. Also ich habe vor, das war 2001, hat der Leiter des Studienzentrums im Bienenberg hier bei uns in der Schweiz acht Kriterien von progressiven Christen. Und ich habe die gelesen und es geht mir hier jetzt ein bisschen ähnlich. Bei jener Liste habe ich gedacht, das bin ich. Das bin ich auch. Das bin ich auch. Und das auch. Es waren etwa 2 von 7 Punkten, wo ich dachte, ja, da müsste ich schon ziemlich qualifizieren. Und hier gibt es auch Punkte, da würde ich eigentlich sagen, das bin ich auch, wobei man immer hinter die Kulisse schauen muss, also hinter die Kulisse der Worte. Mm. Es werden Worte benutzt wie Inklusion, weißt du, LGBTQI+, und so weiter. Und man muss dann aber schauen, was für eine Definition oder was für ein Konzept steckt hinter dem Wort.
Ja.
Und das ist zum Teil komplett unterschiedlich, denn ich bin ja ausgeschlossen worden. Ich bin exkommuniziert worden, sozusagen, oder? Also das heißt, man muss immer schauen, wer wird inkludiert, wer wird warum exkludiert. Ich finde, einige Themen, da bin ich ganz offen dafür. Also zum Beispiel bei jener Liste, von der ich vorhin gesprochen habe, war ein Anliegen für Gerechtigkeit in der Welt und für ein ganzheitliches Christentum. Und ich dachte, also wenn mich das postevangelikal macht, bin ich postevangelikal. Unbedingt und gerne. Oder es wird mit Karikaturen gearbeitet. Und das ist schon eine Erfahrung. Also wenn ich natürlich selber eine negative Erfahrung gemacht habe in einer Kirche, in einer evangelikalen Gemeinschaft oder Gemeinde, ist die Gefahr, dass ich das verabsolutiere oder verallgemeinere, ohne genau hinzuschauen. Und da wird zum Teil wirklich mit Strohmännern gearbeitet und es wird der Strohmann angegriffen und nicht das eigentliche Selbst. Jetzt, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht genau denselben Fehler machen. Aber vom Grundsatz her, ich denke, die meisten progressiven Christen würden sich darum, um diese 4 Kernpunkte sammeln vermutlich und sich identifizieren damit. Was denkst du?
Ich finde es eine spannende Liste. Mir hat eigentlich auch so ein bisschen das Theologische gefehlt. Logisch, ich bin Theologe. Oder nicht nur das Theologische, aber das Geistliche. Also es ist ja mehr ein politisches Programm eigentlich, das einfach noch wissenschaftsfreundlich daherkommt. Wahrscheinlich ist das eben dieses Anliegen der Inklusion ist sicher sehr stark. Das sehe ich auch so. Andere postevangelikale Theologen, die ich ja lese oder höre, die haben schon noch den Punkt auch auf dem Bibelverständnis, wo sie sagen, wir müssen uns hier distanzieren von diesem Evangelikalen, der Autorität der Bibel. Oder das ist für sie ganz ein entscheidender Punkt, weil wenn wir das einmal überwunden haben, dann gibt es viele Möglichkeiten, die Bibel auch anders zu lesen, anders auszulegen. Und dann würde ich schon auch sagen, eben, ich habe es zu Beginn gesagt, eben in diesen ganzen Fragen der Soteriologie, also wie wird der Mensch gerettet, wie rettet Gott den Menschen, was passiert am Kreuz, so diese Thematik begegnet mir schon auch immer wieder. Aber vielleicht jetzt nicht so die tief theologischen, christologischen Fragen oder trinitätstheologischen Fragen, das stimmt. Ich fand es eine spannende Liste, die du da gebracht hast.
Also wir müssen gleich noch ein bisschen bei dem Thema Verständnis, Autorität der Bibel weitermachen. Vielleicht da noch anknüpfend, wie hat es jemand genannt, ein evangelikaler Bibelwissenschaftler aus den USA, der hat da ein Buch geschrieben, wo er dann sprach von den 10 Halbwahrheiten des progressiven Christentums. Weil er sagt, hey, so wie du, in jedem Punkt kann ich irgendwo auch bis zu einem gewissen Teil mitgehen und sagen, ja, das stimmt, aber hier vermischt sich eben etwas meiner Ansicht nach Falsches, Unwahres mit der biblischen Wahrheit. Und das ist ja bei all diesen Dingen so, dass wir irgendwo, wenn man so will, in allen möglichen auch nicht christlichen Weltanschauungen immer ein Stück weit bestimmte Aspekte auch drin findet, die mit denselben Wörtern vielleicht beschrieben werden, aber häufig dann eben auch dieselben Wörter verwendet werden und ganz anders die gefüllt werden. Also was ein Muslim unter dem Paradies versteht, ist definitiv nicht das, was ein Christ darunter versteht. Was ein Mormone unter dem Himmel versteht, ist definitiv nicht das, was ein Christ unter dem Himmel versteht. Und es gibt da so ein spannendes Zitat von Charles Swindle, ein mittlerweile, glaube ich, verstorbener Pastor aus den USA. Da hat er über Sekten gesprochen, wo er sagte, Sekten benutzen unser Vokabular, aber nicht unser Wörterbuch. Sie verwenden dieselben Begriffe, aber füllen sie völlig anders. Also sie würden jetzt auch sagen, ja, wir sind errettet aus Gnade. Und man denkt dann erstmal, ah ja, das ist ja das, was ich auch glaube. Aber diese Gnade, die kriegst du halt eben nur in unserer Gemeinschaft. Ja, Jesus starb für die Schuld der Menschen am Kreuz. Und dann guckst du genau hin. Aber das galt nur für die Leute damals im ersten Jahrhundert. Heute ist wieder das Zeitalter der Werke oder so. Und ich habe das Gefühl, das ist auch bei dem progressiven Christentum so, mit Begriffen wie Liebe, Gerechtigkeit oder auch, dass Jesus unser Retter ist. Ja, er ist unser Retter, aber er rettet uns eben nicht, wie wir das jetzt verstehen würden oder wie ich sagen würde, die historische christliche Linie ist, vor den Konsequenzen des Gerichts, vor unserer Schuld, sondern vor unserer...
Und vor allem nicht stellvertretend.
Vor allem nicht stellvertretend, sondern vor unserer, ja, fehlenden Authentizität. Er rettet uns dazu, die beste Version unserer selbst zu sein und so weiter. Also wie ist da euer Blick drauf jetzt? Dieselben Wörter, dieselben Sätze vielleicht, wie wir sie in unserer Frömmigkeit verwenden würden, aber mit anderem Inhalt gefüllt.
Ja, also unbedingt, also zum Beispiel nur schon den Namen Jesus. Oder welchen Jesus denn? Und ich habe die Liste, vermutlich meinst du das Buch von Michael Kruger?
Ja, genau.
Die 10 Gebote des progressiven Christentums. Genau. Ich habe mir das notiert für heute. Vielleicht lese ich nachher die Kernpunkte vor, weil es ist wirklich Kennzeichen, es sind immer auch Halbwahrheiten drin und berechtigte Anliegen. Aber es kippt in etwas anderes und es ist letztlich ein anderes Wörterbuch. Und das erste, das Kruger nennt, ist, Jesus ist mehr ein Vorbild fürs Leben als ein Objekt unserer Anbetung. Das heißt, die Frage, wer ist Jesus, wird da komplett anders beantwortet. Jetzt wieder Achtung, es gibt vermutlich progressive Christen, die da nicht mitgehen. Aber es gibt sehr viele, die da mitgehen. Und hier ist der Punkt, Jesus rettet uns. Wie denn? Als Vorbild. Wir machen das, was er auch getan hat. Und man landet dann eigentlich in einem Moralismus. Aber Jesus ist nicht Gottes Sohn, also die Menschwerdung Gottes, ganz, also wahrer Gott und wahrer Mensch ist er nicht. Und da müsste man einfach sagen, Jesus behauptete von sich selbst, bei allem, was wir wissen über ihn, etwas anderes. Er wurde auch angebetet von den Jüngern an mehreren Stellen. Und das moralische Vorbild, das Jesus auch tatsächlich ja ist, es ist ja nicht so, dass er kein Vorbild wäre. Hier liegt die Halbwahrheit, oder? Also da ist ein Stück Wahres dran. Jesus ist ein moralisches Vorbild, selbstverständlich. Aber die Autorität, die er hat, die hängt an der Frage, wer er ist.
Ja.
Wenn er einfach nur ein Mensch war, warum soll ich dann so leben wie Jesus? Es gibt keinen Grund. Und das ist ein gutes Beispiel. Und jetzt ohne, eben, Progressive werden sich vielleicht nicht ganz identifizieren mit diesen Sätzen, aber sie scheinen schon eine Art einheitliche Überzeugung zu sein. Also Jesus ist mehr ein Vorbild fürs Leben als ein Objekt unserer Anbetung, das ist die Christologie gemeint. Das Potenzial der Menschen zu bestätigen ist wichtig, als sie an ihre Gebrochenheit, ihre Sünden zu erinnern. Du hast das ein bisschen angetönt.
Darf ich noch bei dem Thema Christologie kurz einhaken? Für mich einfach hochinteressant, weil ich mich immer schon ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe mit christlichen Sekten und eben auch der Islam, der ja quasi in als Kontrastprogramm zum Christentum letztlich entstanden ist. Und das Interessante ist, dass sie ja immer an der Gottheit Jesu geschraubt wird. Also das ist ja eigentlich fast ein wiederkehrendes Merkmal praktisch jeder christlichen Sekte, dass sie die Gottheit Jesu, die Dreieinigkeit, dass sie da irgendwo
rumschraubt. Die Dreieinigkeit und die Menschwerdung, diese beiden Dinge.
Und deswegen, das ist für mich schon direkt so eine Red Flag, und wo ich jetzt natürlich aufpassen muss, jetzt nicht Menschen in eine Sektennähe irgendwie zu verorten, aber das ist ja schon interessant, dass auch an diesem Punkt irgendwo, wo von früher Zeit an die Kirche schon mit zu kämpfen hatte, auch rumgeschraubt wird.
Ja, und absolut. Johannes, Entschuldigung.
Ja, das war eigentlich der Kritikpunkt. Gresham Machen, glaube ich, wenn man das richtig so sagt, das Buch geschrieben, Christianity and Liberalism, Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, oder Ende 19. Jahrhunderts, wo er wie gesagt hat, der Liberalismus, um nochmal darauf zurückzukommen, ist eigentlich eine andere Religion. Und ein wesentlicher Aspekt hat genau damit zu tun, wer ist Jesus, also Christologie. Ist er nur Mensch, primär ein Vorbild, ein Mensch, der dann irgendwie vergöttlicht wurde, weil er so gut war, so gut gelebt hat. Das ist schon ein Kernpunkt, würde ich sagen. Der spielt heute auch mit hinein. Vielleicht nicht so reflektiert, nehme ich es wahr, aber ich würde es so sagen, also ich nehme das progressive Denken so wahr, dass man vieles ein bisschen von oben, Gott ist der Transzendente, er ist erhaben, er ist heilig, man versucht das irgendwie auf die Welt hinunterzuholen, so jetzt sehr salopp gesagt, und betont dann das Menschliche, eben den menschlichen Jesus, sein Leben, sein Sterben schon auch, sein Solidarisieren mit den Schwachen und so weiter, aber nicht unbedingt diese Ebene nach oben mit Gott. Das geht für mich manchmal ein bisschen verloren da. Ja.
Und wird ja auch irgendwie deutlich, wenn wir jetzt solche Listen dann lesen, wo Progressive selbst das als ihre Kernmerkmale des Glaubens anführen. Also klar, es gibt ja auch diese Außenwahrnehmung von Evangelikalen, wo dann gesagt wird, ja, das sind die, die tendenziell eher CDU oder Trump oder so weiter gut finden und wählen, oder das sind diejenigen, die jetzt keinen Sex vor der Ehe haben oder die und die Haltung. Aber wenn ich jetzt über meinen Glauben nachdenke, dann denke ich ja zuallererst mal über bestimmte Theologen, Überzeugungen nach. Dann denke ich über Gott nach, über das vielleicht auch natürlich ein missionarisches Anliegen, eine hohe Autorität der Bibel. Das sind auch alles Merkmale von evangelikalem Christsein. Aber ich würde mich gegen so eine Außenwahrnehmung und Zuschreibung, die auch oft gar nicht immer stimmt, wehren auch. Aber wenn progressive Christen selbst diese Punkte anführen und nicht zuallererst irgendwo geistliche Aspekte, theologische Kernüberzeugungen, dann finde ich das schon auch interessant. Ich meine, natürlich, das sind alles Dinge, die kann man immer theologisch auch ableiten, und ich bin ja auch pro soziale Gerechtigkeit und so weiter.
Unbedingt.
Aber oft wird ja dann Jesus wie so eine Art Chiffre, in das ich alle kulturellen Überzeugungen der Gegenwart rein projiziere und ja, dann da noch irgendwie Jesus das alles so, sag ich mal, spirituell ummantelt, aber jetzt nicht unbedingt gefühlt von seiner Autorität her maßstabgebender Herr meines Lebens ist.
Ja, weißt du, für mich ist es nicht so erstaunlich. Eben, wenn ich jetzt mir vorstelle, man versucht, Gottes Transzendenz irgendwie in die Welt hineinzuholen, also mit Transzendenz meine ich sein Anderssein, seine Heiligkeit, seine Gottheit. Gott ist immer über der Welt, außerhalb der Welt auch. Er kann in die Welt wirken und er hat eine Autorität, in die Welt zu wirken, weil er ihr Schöpfer ist. Und je mehr man das versucht, quasi in die Welt hineinzuholen, sei es, dass Gott irgendwie in der Geschichte aufgeht oder dass eben Jesus nur noch Mensch ist, dann verliert man ja am Schluss eigentlich die gehaltvollen theologischen, geistlichen Dinge. Das ist für mich dann nicht erstaunlich, dass sich dann so ein Christentum eigentlich mehr in was Politisches entwickelt, das vielleicht noch gewisse Hüllen wie soziale Gerechtigkeit, Liebe, so im abstrakten Sinn schon noch hat, weil unsere Welt ist nach wie vor christlich geprägt und glaubt an diese Dinge und fühlt sie anders. Für mich ist es eigentlich wie ein logischer Schluss, oder kann es sein, dass man dann am Schluss eigentlich von einem geistlichen, gefüllten christlichen Glauben mit einem Gott, der über mir steht und der auch von außen zu mir sprechen kann, dass man dann bei einem politischen Christentum landet. Also kann für mich eine Entwicklung sein, ja.
Also die Frage, die hinter all dem steckt, ist, wann darf man etwas überhaupt christlich nennen? Vielleicht müssen wir darüber sprechen. Darf man das überhaupt reduzieren? Und darf man dann auch, wenn etwas nicht passt dazu, zu dieser Definition, sagen, das ist jetzt nicht mehr christlich? Jetzt aus meiner persönlichen Sicht haben wir es im progressiven Christentum mit zum Teil Aussagen zu tun, die man als nicht mehr christlich bezeichnen darf. Ganz eindeutig aus meiner Sicht. Und darum ist es auch wichtig, hier Aufklärung zu machen. Und das ist auch der Grund, und ich nehme jetzt die Christologie als Beispiel dafür, also wenn Christus nicht mehr wahrer Gott und wahrer Mensch ist, sondern nur noch wahrer Mensch, dann sind wir gemäß 1. Johannesbrief wirklich, eigentlich, er nennt das den Geist des Antichristen,
Ja. Also
ein Gegenchristus. Und das sollte man sagen dürfen, finde ich, jetzt damit haben wir das Heil diesen Menschen ja nicht abgesprochen. Wie das funktioniert, ist nochmals eine andere Frage, das ist ganz wichtig. Aber ich denke, auf der theologischen Ebene kommen da Sachen, da müsste man sagen, nein, da sollten wir eigentlich dagegen vorgehen, weil es nicht mehr christlich ist. Das ist nicht eine weitere christliche Option. Und das ist auch der Grund, warum es sehr wichtig ist, inhaltlich zu reden. Und das ist auch der Frust, warum, wenn das nicht möglich ist. Weil es gibt zum Beispiel Gemeinden, die jetzt sich diesen Fragen stellen an der Gemeindebasis. Ich kann jetzt konkrete Beispiele nennen, ich mache das nicht. Aber mehrere Pastoren sind zu mir gekommen und haben gesagt, Paul, in unserer Gemeinde sind das jetzt heiße Themen und wir haben eine Lösung. Wir sagen einfach, Jesus ist in der Mitte und wir bewegen uns ja alle auf Jesus zu und da treffen wir uns. Und das wird komplett explodieren, weil wenn Jesus so ist oder so und ich hier bin, dann bewegt der eine in meiner Gemeinde bewegt sich in die Richtung und der andere in meiner Gemeinde in die Richtung. Und wir gehen ja gerade auseinander. Also man muss die Inhaltsfrage, das Wörterbuch, muss man klären. Und erst dann, und darum sind die Bekenntnisse ja so wichtig, und erst dann kann man sagen, ja, wir legen diesen Christus in die Mitte und dann bewegen wir uns auf ihn zu. Und darum ist die theologisch-inhaltlich-apologetische Frage so wichtig. Und die Weigerung, das zu tun, ist eigentlich hochgradig suspekt. Und ich glaube, da braucht es wirklich Klärungen.
Ich muss da jetzt stark auch an meinen Algorithmus denken. Ich kann mir vorstellen, eurer sieht anders aus, aber zumindest eine Zeit lang hat es mir ganz viele Videos in den Feed gespült von Mormonen, die solche Reels hochgeladen haben, in denen sie sagen, Mormons are Christians too. Hört auf zu sagen, wir sind keine Christen. Wir glauben auch an Jesus, wir glauben auch an die Bibel, wir glauben auch, dass er am Kreuz für uns starb und so weiter. Da haben wir wieder dieselben Begriffe, aber sie anders füllen. Aber ich glaube, dass auch die allermeisten Religionswissenschaftler und auch die allermeisten Progressiven, die jetzt zuhören, zuschauen, sich darin einig sind, na, eigentlich beim Mormonismus haben wir es mittlerweile eben schon mit einer eigenständigen Religion zu tun. Ja.
Und woran machst du das fest im Fall von Mormonismus?
Ja, sie haben ja auch so wie Christen die Bibel, das macht es ja so suspekt, dass sie ja quasi zu einem Teil die identische Quelle vorliegen haben. Die würden auch ihre stille Zeit morgens mit der Bibel machen. Ich war auch schon in mormonischen Versammlungen, wo ich dachte, okay, bis auf diese eine Stelle aus dem Buch Mormon hätte das eine Predigt sein können, 1:1 wie bei uns. Aber sie würden eben sagen, dass ja zum einen, gut, dieser Exklusivitätsanspruch, den würden jetzt progressive Christen so nicht haben, aber dass sie sagen, sie als Organisation sind die einzig wahre Rettende. Sie würden aber eben beim Christusverständnis in eine entscheidend andere Richtung gehen, dass sie sagen, ja, Jesus ist sogar Gott in ihrem Verständnis, aber ein Gott neben vielen anderen, denn der Mormonismus ist eine zutiefst polytheistische Religion mit allen möglichen Göttern.
Das wusste ich nicht.
Ja, weil sie ja glauben, dass Gott selbst auch mal ein Mensch war, der sich dann zu Gott entwickelt hat und wir alle selber mal Götter werden können. Deswegen gibt es im Mormonismus eigentlich sehr, sehr viele Götter.
Also das ist ein ganz anderes Konzept.
Ja, ein ganz anderes
Religionskonzept. Und so, das schöpfen sie aus dem Buch Mormon dann auch primär als Autoritätsquelle, nicht?
Genau, also neben dem Buch Mormon haben sie dann noch Lehre und Bündnisse, ein weiteres Buch namens Köstliche Perle. Aber das ist ja gerade eben, würde ich sagen, ein sehr guter, treffender Vergleich eigentlich zum progressiven Christentum, wo ja auch die Bibel weiterhin eine wichtige Quelle ist, aber vermutlich mindestens genauso stark, wenn nicht stärker, andere weltanschauliche Überzeugungen, die sie antreiben, aus denen die Überzeugungen herausgeschöpft werden, die dann schon auch mit der Bibel irgendwo vermeintlich korrespondieren. Aber wo ich sagen würde, die Bibel ist da nicht so sehr als Autorität die Quelle der eigenen Überzeugungen. Würdet ihr da mit mir gehen?
Würde ich mitgehen. Ich finde es spannend nochmal Bezug auf die kritischen Theorien, weil ich gerade dazu schreibe, Tom Holland zum Beispiel sagt, dass der Impuls der kritischen Theorien kann nur auf einem christlichen Nährboden überhaupt kommen. Also diese Kritik, diese Sozialkritik, die eigentlich auch gewisse Machtverhältnisse kritisiert, das gab es ja zum Beispiel im alten Ägypten nicht, wenn der Pharao, der war König und Gottes Sohn, dann konntest du nicht kritisieren, das war das Status Quo. Also der Impuls ist an sich schon christlich, aber und das macht es auch so gefährlich, einfach das zu übernehmen, weil die Bibel sagt, genau weil sie die Autorität ist, wir sollen alles prüfen an der Bibel. Und da merke ich dann manchmal vielleicht der Unterschied zwischen klassisch evangelikal und progressiv, dass mir als klassisch evangelikal ist das Anliegen, für mich ist die Schrift die autoritäre Quelle, an der ich prüfe. Selbst solche christlich klingenden Dinge wie soziale Gerechtigkeit, das ist ja christlich. Wogegen ich auf der anderen Seite das nicht so stark wahrnehme, dass man die Bibel als Prüfstein nimmt, sondern eher, also logisch manchmal als Stolperstein auch, schon auch als Quelle der Inspiration für die eigenen Dinge, aber man nimmt, es ermöglicht es dann wie, dass man vielleicht das Konzept der sozialen Gerechtigkeit von den kritischen Theorien übernimmt, ohne das so stark zu prüfen. Vielleicht bin ich zu pauschalisierend, aber es ist so ein bisschen meine Wahrnehmung da jetzt, ja.
Ich meine, wenn wir jetzt von progressiv sprechen, da würde ich sagen, wäre auch eine nicht unfaire Sicht zu sagen, das äußert sich ja auch darin, dass man sagt, die Autoren der Bibel waren Kinder ihrer Zeit, hatten ihr Verständnis und das war für sie eben ein Stück weit Gotteserkenntnis, die sie da festgehalten haben in der Bibel. Aber das Ganze muss halt eben progressiv weitergedacht, nach vorne gedacht werden und so eben, ja, können wir das lesen und sagen, ja, Paulus hat es vielleicht auch so gemeint, aber war halt nur der Paulus. Während jetzt ein evangelikales Verständnis eher wäre zu sagen, ja, da gibt es vielleicht manche Punkte, die waren im damaligen kulturellen, historischen Kontext noch nicht möglich, an Reich Gottes Werten umzusetzen. Aber wir sehen schon einen Samen angelegt in der Bibel, der sich dann später entfaltet. Also beispielsweise Thema Polygamie, Monogamie, Sklaverei, wo wir eben sagen würden, da waren historische Umstände da, die haben es gar nicht möglich gemacht, in dem Sinne, die Reich Gottes Wahrheiten in Freiheit zu leben und andere Punkte voll und ganz umzusetzen. Aber es war eben, ja, es ist letztlich doch dann für evangelikale Christen, die dann sich gegen die Abschaffung von Sklaverei eingesetzt haben und so weiter, primär die Bibel und der in der Bibel angelegte Same der Freiheit gewesen, der für sie entscheidend war, um sich dann in Antisklaverei-Bewegungen einzusetzen. Und da fühle ich mich auch, und wir müssen jetzt auch gleich ein bisschen mal in die Selbstkritik reinkommen, aber vielleicht auch da, als evangelikaler Christ oft, ja, schon regelrecht empört, wenn da so dieses Framing zum Teil auch ist. So, das sind die, die sich nur um Dogmen und Theologie drehen, während es ja gerade, Beispiel Sklaverei, theologisch konservative Abolitionisten waren, die auf Grundlage ihres theologisch konservativen Bibelverständnisses sich dann eingesetzt haben für soziale Gerechtigkeit, für eine bessere Welt. Und so dieses Kapern eigentlich dieser ganzen Begriffe und Konzepte und zu sagen, ja, ihr seid die, denen es um die Dogmen und so weiter und die Theologie geht und uns geht es um eine bessere Welt und eine bessere Gesellschaft. Das finde ich, ist so eine falsche Dichotomie, die auch Mike Krüger in einer dieser 10 Halbwahrheiten ja aufführt, wo er sagt, dass nicht voneinander getrennt werden kann. Gesunde und gute Theologie ist wichtig und sie führt zu einem aktiven Handeln im Diesseits und zu einem sich einsetzen für eine bessere Welt.
Und das war ja schon, also die evangelikale Bewegung war, also je nachdem, wo du die Geburtsstunde ansetzt, war ja immer sozial aktiv. Also ich bin in der Heilsarmee, das ist wie in der DNA der Heilsarmee drin, dass dieses sozialdiakonische Dienen bei John Wesley, George Whitefield, also außer dieser fundamentalistische Rückzug anfangs des 20. Jahrhunderts, wo man gesagt hat, oh, Social Gospel, sorry, das wollen wir nicht, das ist uns zu säkular, war das ja eigentlich stets ein Impuls, oder Paul?
Also unbedingt. Und auch hier Unausgewogenheiten. Ich bin in einer Missionarsfamilie aufgewachsen in Afrika und währenddem es diese große Debatten gab zwischen dem Weltkirchenrat, World Council of Churches und der Lausanne-Bewegung, die sich ja sehr genau mit diesen Sachen befasst hat, haben meine Eltern Brunnen gegraben in der sengenden Hitze der Sahelwüste zusammen mit älteren Frauen. Also eine war um die 55 gegen die 60, wirklich schon graue Haare, weißt du, eine Hebamme mit einer Schaufel in der Hand. Ich habe da unglaubliche Bilder und ich habe mich da wirklich falsch dargestellt gefühlt. Das war auch etwa vor 10 Jahren, da hat von einer theologischen Ausbildungsstätte, mit der wir verbunden waren, kam ein Infobrief, wie jedes, so alle 2 Monate, und da war das Editorial von einem der Dozenten, der gesagt hat, ach, was da die Evangelikalen machen, das ist Sandkastenspiele. Wir müssen jetzt wirklich anfangen, sozial zu dienen. Und das war gerade in der Zeit, als wir viele Flüchtlinge aufgenommen haben hier in Frauenfeld. Wir haben es wirklich extrem investiert, gerade auch in diesem Bereich. Und ich dachte, was ist hier los? Weißt du, wie geht denn das? Und ich würde einfach sagen, wenn man natürlich mit einem anderen Wörterbuch agiert, dann wird man die Worte für sich in Anspruch nehmen. Wenn natürlich wir dann denken, ja, das ist die richtige Definition, dann fangen wir an zu flirten mit dem neuen Konzept. Hm. Weil wir über die Worte, ich brauche jetzt das Wort, verführt werden dazu. Weil wir denken, ja, das ist das Gleiche, der gleiche Jesus, die gleiche soziale Gerechtigkeit. Die Bibel ist zutiefst interessiert an sozialer Gerechtigkeit. Da muss man fragen, welche Art von sozialer Gerechtigkeit. Und es gab ein wichtiges Buch, ein Klassiker hier im deutschen Raum, Emerging Church, mit super Sachen drin übrigens. Aber alles eigentlich mehr oder weniger auf der pragmatischen Ebene, aber weltanschaulich reflektiert. Und zwei Personen haben in der deutschen Ausgabe wenigstens, die englische habe ich nicht angeschaut, Dan Kimball hieß der Autor, haben zwei Personen das Vorwort geschrieben. Einer war Rick Warren und einer war ein Progressiver.
Brian McLaren
war es. Und heute würde man sagen, die sind in komplett unterschiedlichen Lagern. Ich weiß, der Rick Warren wird auch kritisiert von Leuten, die seinen egalitären Ansatz nicht mögen, aber die beiden sind in komplett unterschiedlichen Lagern. Aber man stand für einen Pragmatismus, der eigentlich die tiefen theologischen Fragen, die uns heute wirklich auseinandertreiben, zugedeckt haben. Und ich glaube, es ist ein Gebot der Stunde jetzt, dass Pastoren nicht nur pragmatisch agieren, sondern wirklich auch theologisch, apologetisch, wirklich tiefer schauen und verstehen. Sonst werden sie einfach von Worthülsen in andere Wörterbücher verführt, wenn man das jetzt so mit dem Bild, von dem du gesprochen hast, agiert. Es ist Zeit, wirklich theologisch aufzuwachen. Und zwar einfach, um die Herde führen zu können und schützen zu können.
Also ja, ich bin ganz bei dir und ich erlebe das ja auch durch das, dass ich über das Apologetikprojekt im Reisedienst bin und in verschiedenen Kirchen. Also klar, tendenziell laden uns natürlich eher theologisch konservative Kirchen und Leiter ein und Leiterinnen, aber es ist schon irgendwo manchmal interessant zu sehen, wie da so ein bisschen geflirtet wird oder auch wie, ja, eben da nicht immer ganz so klar ist, wo stehen wir jetzt und wie positionieren wir uns in die eine oder andere Richtung oder sollten wir das überhaupt, sollten wir nicht von überall auch so die guten Dinge mitnehmen? Ich meine, wir sind ja auch, ist ja auch in anderen Bereichen interessant, wenn man jetzt mal auf Social Media sich das anschaut oder nicht in ganz anderen Bereichen, aber wie auch beispielsweise der Katholizismus oder die Orthodoxie für freikirchliche Christen plötzlich ein größeres Thema sind. Das war ja vorher immer etwas, was einem ein bisschen fremd war, aber plötzlich ist man da viel mehr in Berührung mit und sieht viel mehr auch die Gemeinsamkeiten und ist in vielerlei Hinsicht gut, aber manchmal muss man dann vielleicht auch wieder sagen, hey, aber das Sakramentsverständnis, Sola Scriptura und so weiter, das sind jetzt nicht so kleine Themen. Die Frage ist da dann halt natürlich auch, wie groß, wie schwerwiegend sind denn diese Fragen, sind denn diese Themen? Ist denn Einheit nicht auch trotzdem möglich, auch wenn wir hier anderer Überzeugung sind, in sexualethischen Fragen, in unserem Verständnis von Jesus? Denn in so vielen Dingen sind wir uns doch auch einig trotzdem. Also meine Beobachtung ist, dass das auch manche lokale evangelische Allianzgruppen richtig zerreibt. Also ich habe jetzt mit mehreren Pastoren gesprochen, die deswegen mit ihrer Kirche aus der lokalen evangelischen Allianz rausgegangen sind, weil halt auch progressive Kirchen drin waren oder Kirchen, die progressiv geworden sind über die Jahre. Und sie dann halt sagen, hey, ich kann mich da nicht mehr so ganz mit verbunden fühlen, wenn dort dann, ich weiß, dass dort die Regenbogenflagge hängt oder auch man in manchen theologischen Ansichten, wie jetzt beim Sühneopfertod und so weiter, in Richtungen geht, wo wir nicht hinwollen. Also wie steht ihr da dazu? Ich weiß, Paul, du bist jemand, der da auch schon gut auf den Deckel bekommen hat für manche offenen Briefe in der Vergangenheit.
Aber vielleicht kannst du etwas sagen zur Triage, Matt, und dann kann ich ergänzen, das ist eine sehr wichtige Frage.
Absolut. Also ich finde, ich bin voll mit dir, dass du sagst, wir müssen theologisch wieder denken. Nicht nur als Theologen. Das sind ja sowieso alle Theologen. Alle denken über Gott und die Welt und die Bibel nach, plus minus im christlichen Setting. Weil Evangelikalismus, da steckt das Wort Evangelium drin. Und eigentlich müssen wir immer wieder da zurück, was heißt denn Evangelium? Und das ist eine das ist eine Realität, die hat mit Gott, mit uns Menschen zu tun, mit der ganzen Geschichte der Welt, mit dem Sündenfall, mit der Erlösung. Das sind nicht pragmatische Themen, sage ich mal. Also es geht nicht um die Farbe des Teppichs oder um irgendeine Gottesdienstkultur. Und ich finde es eigentlich cool, dass wir an diesem Punkt sind, wo wir theologische Themen haben und nicht irgendwie die Frage, habe ich jetzt Kerzen im Gottesdienst oder Beamer? Das finde ich persönlich gut. Und ich finde, Einheit lässt sich nur darüber definieren, über diese theologische Einheit. Und bei der Triage, diesem Konzept, man kennt das aus der Medizin, auf dem Schlachtfeld hast du viele Verwundete und der Arzt muss zuerst mal durchsortieren oder beobachten, hey, wo ist es am dringendsten? Wo muss ich helfen? Wo ist es lebensbedrohlich? Und eigentlich gibt es ein paar Theologen, die diesen Begriff auf die Theologie, aufs Theologische schaffen, argumentieren, indem sie sagen, es gibt so viele Themen auf dem theologischen Marktplatz und wir müssen eigentlich auch lernen zu gewichten, welche sind die wichtigen, die dringenden Themen, bekenntnisartige Themen, wo wir sagen müssen, wenn wir die aufgeben, dann haben wir den Kern preisgegeben. Das meint eigentlich Triage. Mhm. Und da kann man zum Beispiel sagen, wo Evangelikale eine Tendenz haben, so meine ich, manchmal sich auf Nebenschauplätzen zu vertun. Ich denke an Endzeit-Szenarien, vielleicht irgendwelche Schöpfungsthemen, ist jetzt die Welt in 7 Tagen oder über einen längeren Zeitraum entstanden. Solche Themen sind ja nicht unwichtig, aber ich fände es, ist meine persönliche Sicht logisch. Es ist immer die Frage, was ist der Kern? Ich finde, es ist schade, wenn dann so eine Frage zu Trennung führt. Andere Fragen sind mehr im Kern. Und da muss uns natürlich die Bibel selbst Hilfe geben. Also was gewichtet die Bibel?
Was würdest du sagen? Wie würdest du das?
Das ist eine sehr gute und schwierige Frage.
Ja, sollte aber nicht zu schwierig in der Antwort sein.
Ich versuch's. Also Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korintherbrief der Gemeinde in Korinth über das Evangelium und sagt, ich sage euch jetzt die Dinge, die von absolut oberster Priorität sind. Ich weiß nicht mehr genau den griechischen Begriff. Aber dann erklärt er ja, also Jesus Christus ist gestorben anhand der Schrift, er ist auferstanden am dritten Tag anhand der Schrift, er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus und so. Also es gibt schon auch die Apostelgewichten. Ja, da muss man, es ist nicht so eine unkomplexe Frage, aber es, und da hilft uns natürlich nicht nur die Bibel, sondern auch die Kirchengeschichte. Also was ist in der Geschichte des Evangelikalismus, was hat man da betont als Fundament, was wurde in der Kirche, in der ganzen historischen Kirche betont? Ja, wie du hast es schon gesagt, Christologie, Trinität, an diesen Dingen, man hat jahrhundertelang darüber gestritten und um eine Definition gerungen, das war nicht umsonst, sage ich mal. Also, aber es ist schwierige Frage. So müssten wir einen eigenen Podcast nochmal machen.
Ich würde es ein bisschen anders, glaube ich, aufziehen, diese Fragestellung. Ich würde diese Theological Triage um verschiedene Themen herumbilden und würde fragen, okay, was ist denn jetzt im Kern entscheidend wichtig, weniger wichtig, unwichtig für die Soteriologie, für die Lehre der Erlösung? Was ist im Kern wichtig, weniger wichtig, unwichtig für die Ekklesiologie, die Lehre der Kirche, für die Eschatologie, die Lehre der letzten Dinge? Und dann sehen wir, dann gibt es Dinge, die sind vielleicht für den Kirchenbau total wichtig und zentral, aber jetzt nicht unbedingt für die Lehre der Erlösung. Und es gibt Dinge, da bin ich mit Leuten super on board in soteriologischen Fragen, wo ich denke, nein, oder soteriologischen Lehren, wo ich sage, die sind entscheidend wichtig, um drin zu sein. Ja, das ist auch wieder so ein Ding mit dem progressiven Christentum, die sagen, so ein drinnen, draußen ist auch schwierig, an bestimmten Lehren festzumachen. Aber wo ich trotzdem in ekklesiologischen Fragen so anderer Ansicht bin, dass ich sagen würde, oh, wir könnten jetzt schwer zusammen als Team eine Kirche bauen, weil wir einfach anders blicken auf Leitungsfragen, auf strukturelle Fragen und so weiter. Und ich glaube,
da würde man jetzt in der theologischen Triage sagen, hey, deswegen gibt es ja verschiedene Denominationen, zum Beispiel wegen Taufverständnis. Und du kannst aber trotzdem mit diesen Leuten zusammenkommen in einem Gottesdienst, sage ich mal jetzt überkonfessionell und den gleichen Gott, die gleichen Lieder singen, die gleichen theologischen Bekenntnisse sprechen, da wäre die Tauffrage wie eine untergeordnete Frage. Aber es ist so wichtig, dass es verschiedene, also wegen dieser Frage dann verschiedene Denominationen gibt. Ja.
Vielleicht mal hier einen Schwenker von einer persönlichen Erfahrung, die ich mal gemacht habe. Ich hatte ja vor einigen Monaten einen Podcast aufgenommen bei einem eher progressiven Kanal mit einem eher progressiven Theologen, der sich selbst auch so bezeichnet, der Nico Buschmann. Genau, da haben wir dann die Fotos gemacht und nebenbei höre ich so die Moderatorin, die gerade Theologie studiert und ihn dann so sprechen. Wir hatten es an dem Tag nämlich von Wundern und der Auferstehung, der Leiblichkeit der Auferstehung Jesu. Und sie meinte dann über ihre Kommilitonen, Kommilitoninnen, dass die bei dem Part, wo es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt, Jesus auferstanden von den Toten, einfach an der Stelle nichts sagen, weil sie das nicht mittragen können. Also kenne ich von mir selber, mal meinem Lobpreis tue ich bei manchen Passagen nicht mitsingen, bei einzelnen Zeilen, zum Beispiel Gewagtes, wie du liebst. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Calvinist, aber Gottes Liebe ist für mich nicht gewagt. Ich bin kein Prozesstheologe. Ich gehe davon aus, Gott wusste, was er macht und als er in Jesus auf die Welt kam. Aber genau, fand ich interessant, dass bei so zentralen Aussagen, die die frühe Kirche seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden auch schon bekennt, progressive Theologen heute sagen, nee, da sagen wir nichts, das bekennen wir nicht mit. Und dann der Nico parallel stand daneben, sagte, ja, deswegen tun wir zum Beispiel diese ganzen altkirchlichen Bekenntnisse gar nicht mehr verwenden, sondern schreiben unsere eigenen Bekenntnisse. Und dann kommen wir natürlich schon wieder zu der Frage, drinnen, draußen, wann ist man ein Christ, wann ist man es nicht mehr? Wenn jetzt man sagt, das, was Christen eigentlich über Jahrhunderte und Jahrtausende bekannt haben und gesagt haben, das sind die Kernpunkte unseres Glaubens, wo die Christen im zweiten Jahrhundert, wenn sie ja im Grunde Taufkurse hatten, mit Leuten durchgegangen sind und die bestätigen mussten, das glaube ich, dazu stelle ich mich, um Teil der Kirche sein zu können, wenn ich dann heute sage, da löse ich mich von. Also Paul, ich stelle einfach mal die Frage an dich, ist man dann noch Christ?
Ich bin ganz offen, nein, ist man nicht mehr. Man, die Buchstaben C-H-R-I-S-T, Christ, sind, wie sagt man, also nicht geschützt, oder? Es ist kein geschütztes Wort. Jeder kann, ein Muslim kann sich Christ nennen, wenn er will. Ist er Christ? Nein, ist er nicht. Und ich würde sagen, wenn du an den, ich brauche das Wort, grundlegenden Überzeugungen des Christentums, das in der Antike im apostolischen Glaubensbekenntnis zum Beispiel zusammengefasst ist. Und das war das, was die Menschen verstehen mussten und sich dazu bekennen mussten, um einen adäquaten Wechsel aus dem Heidentum ins Christentum zu machen. Wenn man das einfach wegspült, man kann sich mit diesem Label bezeichnen, ich kann dir das nicht verbieten, aber inhaltlich ist man in einem anderen Glaubenskonzept. Ich würde sagen, ich wünschte, sie würden sich nicht mehr Christen nennen. Und das ist leider eine Realität, nicht immer wieder, aber das progressive Christentum, weil es wirklich ein anderes Religionsmodell ist, ein Durchlaufort oder ein Zwischenhaus ist auf dem Weg zum Beispiel in die östlichen mystischen Religionen oder in einen Atheismus oder in einen kompletten Agnostizismus, wo man nicht mehr weiß, was zu sagen. Und das sage ich mit tiefer Trauer in mir, weil Freunde von mir da sind. Das ist für mich existenziell wirklich schwierig. Und das ging über, diese Frage sollte man auch noch stellen dürfen. Jawohl, die Frage sollte man stellen dürfen, aber dann sollte man auch inhaltlich miteinander reden, um zu sehen, was passiert, wenn ich dazu jetzt Ja sage, wohin führt mich das? Also ich würde sagen, nein, das ist kein Christentum mehr. Und es belastet lokale Allianzen wirklich. Und ich glaube zu Recht. Wir haben bei uns in der Stadt eine große Herausforderung, nicht in Bezug auf progressive Theologie, sondern wegen einem Religionspluralismus, wo es als Hohn betrachtet wird. Ich darf das öffentlich sagen. Zum Beispiel, wenn jemand wie ich sage, es braucht eine Bekehrung zu Christus hin, das Heil ist in Christus allein, das wird als komplett intolerant angesehen.
Von wem?
Ich lasse das mal offen.
Also nicht von christlicher Seite.
Von christlicher Seite. Ja, von innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft, wenn ich das so sagen kann. Wobei ich mich frage, ist das eine Glaubensgemeinschaft? Wenn ich im Gottesdienst bin mit XY, bete ich dann noch zum gleichen Gott? Wenn wir zusammen beten, wenn wir zusammen dienen, was läuft da genau? Jetzt mit dem kann ich sehr gut, ich kann sehr gut Kaffee trinken gehen oder, weißt du, mich unterhalten. Kein Problem. Sozial aktiv sein, kein Problem. Aber haben wir den gleichen Glauben? Ich muss sagen, ich glaube nicht.
Ich würde an der Stelle sagen, dass eine...
Darf ich noch was?
Bitte, ja.
Also das sind wichtige Diskussionen im Moment. Und ein Ansatz ist zu sagen, es geht nicht um evangelische Allianz oder evangelikale Allianz, je nachdem, wie man das aufdröselt, sondern um Ökumene. Hm. Und ich habe mit einem progressiven Theologen kürzlich mich unterhalten und er sagte, ich habe ihn gefragt, ja, wo ziehst du dann jetzt die Linie? Und er hat gesagt, es gibt etwas Transzendentes. Das ist mir viel zu wenig. Also was ist das? Ja. Und er will das Apostolikum nicht, also das apostolische Glaubensbekenntnis, er will das nur soziologisch verstanden haben. Mhm. Es ist ein Mechanismus zur Stärkung und Gestaltung einer Gemeinschaft. Aber nicht als mit Aussagesätzen drin über eine objektive Wirklichkeit. So habe ich ihn wenigstens verstanden. Ich hoffe, ich repräsentiere ihn, falls er das hört, richtig. Und ich muss einfach sagen, die Muslims glauben an eine Transzendenz. Also es ist einfach, ich wenigstens in meiner Gemeinde würde so jemand nicht anstellen und ich könnte so jemanden auch nicht im Team haben, um meine Gemeinde geistlich zu prägen und aufzubauen. Also ich kann respektvoll neben ihm stehen und sagen, du nennst dich Christ und du bist, aber bist es du wirklich? Nach meinem Verständnis nicht.
Und wenn jetzt hier der Vorwurf kommen würde, ja, aber das ist doch schon ein Ausdruck wieder von Intoleranz und fehlender Offenheit auf andere Positionen. Ich würde was drauf wetten, dass jemand mit deiner oder meiner oder deiner Sicht auch nicht in einer progressiven Gemeinde eine Anstellung finden könnte, weil unsere Position eben nichts wäre, wo man sagen würde, hey, kein Problem, das kannst du am Sonntag gerne so predigen. Also das ist ja andersrum dann eher, finde ich, der Ausschluss häufig da.
Ja, und es ist wichtig, das zu sagen, dass, ich sage jetzt mal, das katholische Christentum, nicht römisch-katholisch, sondern das, was dem Christentum gemein oder gemeinsam ist, über viele Jahrhunderte und Jahrtausende, das im apostolischen Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt. Ich finde die Definition der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz ziemlich gut. Da ist eigentlich Wesentliches drin. Ich habe es auch hier. Wenn man diese wichtigen Punkte mal definiert hat, dann gibt es eine Grundlage für immense Unterschiedlichkeit und sehr große Integrationsfähigkeit. Weil du einen guten Kern definiert hast, dann kannst du ganz vieles rundherum haben. Die Illusion ist zu denken, das braucht den Kern nicht. Ja.
Vielleicht ein Punkt, den ich da ganz wichtig finde, weil häufig redet man dann über Positionen und wie ist das jetzt, junge Erde, alte Erde? Und dann hören das Leute und sagen, aber ja gut, da gibt es doch jetzt schon unter Evangelikalen verschiedene Sichtweisen. Wie kannst du dann jetzt sagen, diese Position, da ist dann die rote Linie? Ich würde sagen, es hängt auch, aber nicht nur mit Positionen als solchen zusammen, sondern auch mit unserem Bibelverständnis und wie wir zu unseren Positionen kommen. Und
das hier, würde ich mit hineinnehmen, unbedingt.
Und was hier eben für mich ein maßgebliches Kriterium ist, ist immer die Frage, was hat Jesus gelehrt, aber auch was hat Jesus geglaubt? Und wenn wir jetzt über...
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, also wenn wir jetzt über Gewalt im Alten Testament beispielsweise sprechen, ist ein Impuls aus der progressiven Theologie häufig der, zu sagen, dass die Autoren des Alten Testaments Gott an dieser Stelle nicht richtig verstanden haben. Die sprechen aus ihren falschen Weltbildern heraus und Gott hat bestimmte Dinge nie angeordnet, Gott hat bestimmte Strafen nie gewirkt. Das waren halt sie mit ihrer verschobenen Sicht auf Gott. Und das ist eben etwas, was wir überwinden müssen und wo wir eben vielleicht einen wahren Kern drin sehen und das, was Sie aus Ihrer Wahrnehmung heraus als Richtiges erkannt haben, aber so können wir da nicht rangehen. Und ich würde sagen, so hat Jesus nicht die Bibel verstanden und so haben die von ihm eingesetzten und autorisierten Apostel die Bibel nicht verstanden. Und das ist für mich der Maßstab in meiner Hermeneutik, in meiner Bibelauslegung. Wie hat Jesus auf diese Stellen geblickt? So, da gibt es ja auch diese Selbstbezeichnung vieler progressiver Christen, Red Letter Christians, so wir nehmen, also weil es ja diese Bibeln gibt, wo alle Worte von Jesus in Rotbuchstaben zu finden sind und dann wird gesagt, Jesus hat über bestimmte Dinge nie etwas gesagt und deswegen hat er da keine Meinung zu. Und wie gesagt, da wird Jesus wie so eine Chiffre genommen für Liebe und man projiziert alles rein. Aber der Punkt ist, Jesus
hat sich...
Man nimmt
dann aber auch nicht den ganzen Jesus, weil er hat auch schwierige Dinge auch gesagt. Ne?
Erstens das und zweitens, er hat sich vollumfänglich zum Alten Testament gestellt. Und das finde ich ist in diesem Zusammenhang auch eine ganz wichtige Fragestellung. Weil oft geht es ja auch um diese moralischen Themen in der Bibel, wenn wir jetzt über das progressive Christentum, Evangelikalismus reden, wo ich sagen würde, mit diesem Bibelverständnis, glaube ich, sind wir auf der sicheren Seite. Wenn ich mal vor Jesus stehe, kann ich mir kaum vorstellen, dass ich ihm sagen werde, Jesus, du hast da jetzt begrenzt mit deinen limitierten Vorstellungen halt so aufs Alte Testament geguckt, aber ich weiß es da doch ein bisschen besser. Also wenn ich an dieser Stelle Jesus widerspreche, kann ich mich nicht auf sinnvolle Weise als Christ, als Christus-Nachfolger bezeichnen.
Ja, das klärt ja immer noch nicht die Frage, was hat er gesagt, das muss man dann anschauen, aber wenn er es gesagt hat, wie stehe ich dann dazu? Das ist dein Punkt.
Oder auch wenn er nichts dazu gesagt hat, zum Beispiel zu Homosexualität hat er nichts gesagt, kommt manchmal das Argument, ja, in dem Fall war das für ihn, wahrscheinlich war er offen. Dabei könnte man genauso gut sagen, er war einfach kein Thema damals, oder?
Also im Judentum, oder? War es geklärt? Im Judentum, ja. Und er musste das, also Jesus hat zum Beispiel die Scheidungsethik des Judentums zu seiner Zeit sehr stark kritisiert, weil es notwendig war. Aber zur Homosexualität hat er nichts explizit gesagt. Aber wenn Jesus schon das kritisiert, was kritisiert werden muss im Judentum, und er das nicht kritisiert, ist das eigentlich ein implizites, es ist so, wie das Judentum es gesehen hat, okay, damit hat er eigentlich wieder was gesagt dazu. Also, ja.
Absolut, ja. Und ich bin, also, das ist für mich ein bisschen die gleiche Frage wie mit Jesus selber, also mit dieser Göttlichkeit und Menschlichkeit, wo die Progressiven die Bibel sehr menschlich verstehen, so dieses menschliche Element. Und für mich ist auch hier Gott oben. Und Gott ist in der Lage, quasi von außen, das ist für mich eine entscheidende Grundvoraussetzung, Gott ist in der Lage, mich von außerhalb der Welt anzusprechen, sich zu offenbaren. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Sage ich, interessiert mich nicht, oder ich vermenschliche diese Offenbarung? Und sie ist ja im menschlichen Kontext entstanden. Also ich finde, das Menschliche der Bibel, das gilt zu beachten. Aber für mich hat die Bibel immer die Qualität, dass eben hier Gott zu mir spricht. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Grundvoraussetzung. Ja.
Absolut. Und ich meine, das ist ja auch, glaube ich, mit einer Sache, die einen Christen zum Christen macht, davon auszugehen, da ist ein Gott, der hat sich hinein offenbart in Raum und Zeit, und das, was er über sich selbst offenbart hat, das erkenne ich an, das glaube ich. Das ist eben nicht eine postmoderne Dunkelheit, ein Nebel, wo wir alle auf der Suche nach unserer eigenen Wahrheit sind, sondern wir gehen davon aus, Gott hat sich hier mitgeteilt und dieser Offenbarung schenke ich meinen Glauben. Und darum kann man dann eben davon sprechen als Christ, dass es wahre Konzepte gibt von Gott und falsche Konzepte. Es ist eben nicht nur eine Sache der eigenen Suche.
Absolut. Und deswegen ist für mich wie nicht, dass ich meinen eigenen Glauben entwerfe, aus mir heraus oder wie auch immer, sondern es ist eigentlich etwas, das ich entdecke. Für mich ist das am Ende viel, viel spannender. Also wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt irgendwie meinen eigenen Glauben, meine Spiritualität zusammenbauen mit all diesen Elementen, die es gibt heute, finde ich, ja, kann man machen, aber ich finde es viel spannender. Ich entdecke eigentlich etwas, das ich noch gar nicht kenne. Das ist etwas, was nicht aus mir herauskommt. So verstehe ich eben auch die Bekenntnisse. Das kann ja eine Einladung sein. Hey, komm mal hier, schau mal, entdeck mal, was die Kirche geglaubt hat. Ja.
Und da erlebe ich einfach, ich sage jetzt mal, die evangelikale Theologie, ohne jetzt zu sagen, das ist alles einfach super, das ist nicht der Punkt, aber da erlebe ich, weil die Transzendenz wirklich aufrechterhalten wird, erlebe ich wirklich als ein Universum, wo man so vieles entdecken kann und das Reduktive der liberalen Theologie, wenn alles nur auf das Diesseits reduziert wird, das wird flach, undifferenziert und letztlich auch nicht heilsbringend. Also ja, ich erlebe jetzt einfach so, das ist wie wenn die Welt sich öffnet, wenn ich dieses Bibelverständnis habe, dieses Christusverständnis habe und dieses Sühneverständnis und so weiter, das öffnet für mich die Welt. Ja.
Und es ist aber auch hier wieder so eine falsche Dichotomie, ne? Dieses, es sollte uns mehr um das Diesseits gehen als um das Jenseits. Das biblische Verständnis, würde ich sagen, ist, es sollte uns um das Diesseits gehen, weil es uns um das Jenseits geht. Also das eine leitet sich vom anderen ab. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein sowohl als auch. Ich finde hier den Satz hilfreich zu sagen, ich kann, also Gottes Wort in Menschenwort, ich erkenne an, was hier progressive Theologen bejahen, dass die Bibel Menschenwort ist, aber ich erkenne nicht an, was sie deswegen dann häufig verneinen, dass die Bibel damit dann Gottes Wort ist. Es ist Gottes Wort in Menschenwort, und das ist eigentlich das traditionelle christliche Verständnis, nicht nur eine evangelikale Sicht. Das ist häufig auch was viele miteinander vermischen. Auch, muss man sagen, immer selbstkritisch gesprochen auf evangelikaler Seite, dass eigene evangelikale Überzeugungen als Kern des Christentums gesehen werden. Aber das, wo es häufig nicht ganz so der Fall ist und das breiter ist, als man häufig auch darstellt vielleicht. Aber häufig werden Kritikpunkte vermeintlich am Evangelikalismus vorgetragen, die im Grunde einfach nur das historische Christentum widerspiegeln. Jetzt werden da ja seit kurzem auch theologisch konservative Katholiken, beziehungsweise einfach Katholiken, die dem Katechismus konsequent halt eben nachgehen und nicht eine progressive Update-Version davon, in einen Topf geschmissen mit Evangelikalen. Aber daran sieht man ja, also das ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwelche besonderen exotischen Randpositionen vertreten, sondern in vielen Linien und gerade wenn wir das Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz durchgehen würden, ist das ja einfach das, was Christen tatsächlich immer schon geglaubt haben.
Ich glaube, man hat manchmal mit der Bibel ein bisschen, weißt du, wie auf die Leute geklopft. So, es steht hier halt, dann musst du es so glauben. Und ich finde, ich schwank so ein bisschen, ich finde, Billy Graham hat immer gesagt, the Bible says. Und ich bin eigentlich, finde ich ja, das kann man schon sagen. Und gleichzeitig, wir müssen die Bible auslegen. Dieser Aspekt wird natürlich extrem betont von postmoderner Seite, von progressiver Seite. Aber indem ich die Bibel auslege, muss ich ja glauben, dass hier jemand zu mir spricht und dass ich nicht nur das höre, was ich eigentlich selber schon in mir habe. Um mal einen Philosophen zu bringen, Emmanuel Levinas spricht ja davon, dass man einen Text nicht beherrscht, indem man einfach nur sich selber da hinein projiziert, sondern dass da wie eine Begegnung stattfindet. Auch dass eine Offenheit, dass der Text einem korrigieren, kritisieren, herausfordern kann. Und dass ich am Ende des Tages ist für mich die Haltung entscheidend. Wie lese ich die Bibel? Also gehe ich davon aus, Gott kann mich herausfordern durch diese göttlich-menschlichen Worte, die auch manchmal wirklich schwierig sind. Auch für mich, nach jahrelangem Bibellesen gibt es schwierige Stellen so. Aber die Haltung, hey, da gibt es jemand anders, der mich herausfordern kann und nicht, ich projiziere einfach schon das hinein, was ich eh schon habe von mir.
Also vielleicht kann man ein kurzes Beispiel nennen in den Scheidetexten, wo Jesus darüber spricht, spricht er ganz entspannt von diesen Texten im ersten und zweiten Kapitel des ersten Buchs oder der Genesis. Und er sagt, da hat ja ein Mensch geschrieben. Also diese Texte wurden vom Menschen geschrieben. Und dann sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, das ist Gott, schuf sie als Mann und Frau und sprach. Also wer spricht jetzt in diesen Menschen Worten? Das ist Gott, oder? Und es ist wirklich Gottes Wort im Menschenwort. Und mindestens für unser Vorbild und unser Retter, Jesus Christus, war es möglich, dass in Menschenwort wirklich das Gottes Worte sind. Es ist Gott, der spricht. Also der Text beinhaltet nicht nur Impulse, die von Gott herkommen und jemand quasi tagebuchmäßig abgeschrieben hat, sondern es sind Gottes Worte. Und das klärt auch die Debatte. Also Text klärt Debatte. Also hier haben wir der postmodernen Kritik an Text und an Worten natürlich ein sehr auflösendes Element. Und Jesus war nicht postmodern in dem Sinn. Er vertraute darauf, dass ein Bezug zu einem mehrere hundert Jahre alten Text einfach die Debatte klärt, weil Sprache tatsächlich kommunikationsfähig ist, Gott menschliche Sprache benutzen kann, um seine Worte an uns zu bringen. Es brauchte natürlich manchmal auch Hilfe, also der äthiopische Eunuch, der brauchte Philippus für die Auslegung, das ist das, was du sagst. Es ist nicht so, dass immer einfach alles klar ist, wenn man es gelesen hat, aber der Text ist verlässlich und hat Autorität in Lehrfragen. Für Jesus war das klar. Ich denke, das darf für uns auch ganz entspannt wieder klar sein. Die Frage ist nicht, ob der Text Gottes Wort ist, sondern wie agieren wir jetzt damit und so weiter. Darf der uns noch reinreden?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden, woher denn manche Anliegen berechtigterweise auch kommen. Ne? Wir haben jetzt ja auch selbstkritisch manche Punkte immer wieder mal angesprochen. Vielleicht widmen wir mal die nächsten paar Minuten dieser Thematik noch ein bisschen. Wo gibt es auch wirklich problematische Strukturen, Elemente im evangelikalen, freikirchlichen, pietistischen Glaubensverständnis der Glaubenswelt, die dazu führen, dass Menschen progressive, vermeintlich progressive Formen des Christentums attraktiver empfinden. Also wo haben wir da vielleicht auch offene Flanken in unseren Gemeindestrukturen oder auch in unserem Glaubensverständnis, Bibelverständnis, wo dann auch progressive, sag ich mal, zu Recht manche Dinge anmahnen?
Ich glaube, die Hauptgründe für eine Glaubensdekonstruktion sind die sexualethischen Fragen an erster Stelle. Hab mal so Statistiken gelesen. Dann sind quasi schlechte Erlebnisse in Kirchen, also quasi missbräuchliche Strukturen vielleicht, jemand, der ausgeschlossen wird, nicht gehört und so weiter. Schlechte Erlebnisse mit Leitern, so, der christlichen Gemeinden. Dann sind es aber auch biografische Erlebnisse, die quasi wie neue Fragen aufwerfen. Und die Fragen können mit dem alten Glauben quasi scheinbar nicht gelöst, nicht beantwortet werden. Ich weiß gar nicht mehr, was der vierte Grund war. Also ich denke, es gibt schon Gründe von innerhalb. Also gerade ich möchte beim biografischen Element einhaken. Ich finde es zum Beispiel total wichtig, in Gemeinden über das Leiden, Thema Leiden zu sprechen, auch die Bibeltexte zu bringen, zu predigen. Paulus spricht enorm viel vom christlichen Leid oder vom Leiden als Menschen. Und wenn man das natürlich immer ausblendet und das Gefühl hat, Gott schenkt mir ein gutes Leben à la Hiob, bis es dann einschlägt, dann ist man natürlich in der Gefahr, dass man da dann fällt, weil man hat keine robuste Theologie, sag ich mal, des Leidens.
Könnte man ja auch auf weitere Punkte noch übertragen.
Könnte man auf verschiedene Themen, also man muss eigentlich die ganze Bibel bringen, finde ich, alle Themen und nicht nur die Lieblingsthemen, auch die schwierigen. Das wäre ein Ding, wo ich schon auch zum Teil erlebt habe, dass das nicht der Fall war.
Auch indem man nicht über Themen spricht, dann, wenn andere drüber sprechen, progressive Stimmen darüber sprechen, dann da so ein Vakuum ist, das gefüllt wird.
Ja, oder wenn man nicht verstanden hat, warum das gut ist, was man geglaubt hat. Es ist fast eine Formsache geworden und man hat aber nicht tiefer verstanden, warum das vielleicht eben tatsächlich gut ist. Und dann hat man die tiefe Überzeugung nicht mehr. Oder?
Ja. Ist ja auch für dich bei den ganzen sexualethischen Themen so ein wichtiges Anliegen, immer zu vermitteln, ich habe eine lebensbejahende Sicht hier oder ich glaube, dass die Bibel eine lebensbejahende Sicht hat.
Ja, ganz genau. Man muss auch aufpassen, wenn wir über uns Evangelikale spricht, dass man nicht alle über den gleichen Strang zieht. Aber es gibt auch, also wir haben jetzt bestimmte theologische Positionen ziemlich heftig und klar kritisiert in unserem Podcast. Ich glaube, das muss man machen. Aber das kann ausarten, dass man auch bei nebensächlichen Themen einander wirklich nur noch sagt, und wir gründen jetzt eine neue Kirche. Und diese Zersplitterung in Protestantismus und Evangelikalismus ist wirklich daneben, würde ich sagen. Und eine echte Gefahr, wobei es gibt auch im katholischen Bereich und orthodoxen Bereich Ähnliches, aber niemals so krass zum Beispiel. Und das stört manche Postevangelikale oder Progressive. Sie sagen, nein, die Gemeinde muss zusammenbleiben können. Jetzt, wir haben auch gesagt, es gibt starke Fliehkräfte dort bei Ihnen, aber ich denke, es ist wirklich ein Anliegen, nicht zu schnell zu sagen, wir brauchen jetzt einen neuen Verband, weil die Farbe der Vorhänge in dieser Kirche gefällt mir nicht mehr. Wir brauchen eine Kirche mit blauen Vorhängen und nicht mehr mit grünen. Das ist jetzt natürlich ironisch gemeint, aber manchmal fragt man sich wirklich, ich habe einen Verbandsleiter hier bei mir in der Kirche gehabt, um über ihr Bekenntnis zu sprechen und ich habe ihn ein paar kritische Fragen gestellt und er hat gesagt, Paul, ich komme aus einem Verband, da haben sie sich abgesondert. Also wir als Verband haben uns getrennt vom Mutterverband, weil es um die Frage ging, dürfen Männer Schnäuze tragen oder nicht? Und er hat gesagt, im Prinzip, ich habe die Schnauze voll.
Ich habe die Schnauze voll.
Und da habe ich schon ein gewisses Verständnis. Und der Punkt wäre eben wieder zu sagen, wo können wir uns so sehr einig sein und sagen, das glauben wir, das ist zentral wichtig. Und das definiert auch das Christsein und das Christentum. Und dann an den anderen Themen, die vielleicht eben schon auch wichtig sind, nicht unwichtig, aber dass wir da einfach ein bisschen mehr
Spielraum,
da die Ambiguitätstoleranz hinlegen.
Ich finde,
aber nicht bei den zentralen Themen.
Vielleicht, also ich habe das mal so in meinem Blog geschrieben, seid mehr für etwas als nur immer gegen etwas. Ja. Also ich finde, das wird ja manchmal den Evangelikalen vorgeworfen, man sucht die Kämpfe quasi. Häufig sind es ja Reaktionen von anderen, die vielleicht einen Kampf gesucht haben, aber man kann auch gut für etwas sein. Und das schön, also diesen jemand, Gott, Jesus Christus, was er gemacht hat, mit Schönheit füllen. Also es ist einfach was Schönes.
Ja.
Das, finde ich, könnte unsere Kirche noch mehr kennzeichnen wieder.
Wobei ich würde hier auch so ein bisschen gegenhalten jetzt zu deinem Nebenkommentar zu den Orthodoxen und Katholiken. Also ich habe gestern mit meiner Frau im Auto gesessen und ihr erklärt, dass die Filioque-Klausel so ein Thema war, der Spaltung zwischen Orthodoxie und Katholizismus. Also dass eben die Frage, ist der Heilige Geist aus dem Vater oder aus dem Vater und dem Sohn hervorgehend, dann so eine Spaltung bewirkt hat. Und ich muss dir erstmal erklären, warum das jetzt einen Unterschied macht. Aber das war eben etwas, wo es auch Schismen gab über so Fragen. Ich bin davon überzeugt, und weil wir jetzt auch ja man die Dinge ziemlich hart und scharf angesprochen haben, dass wenn wir jetzt nochmal ein ökumenisches Konzil hätten, dass es um diese Fragen gehen würde. Nicht jetzt so sehr, ist der Heilige Geist vom Vater und dem Sohn hervorgegangen und christologische Fragen, auch sicher. Ich würde sagen, die sind aber ein Stück weit geklärt. Sondern um anthropologische Fragen. Wer oder was ist der Mensch?
Ganz einverstanden.
Rolle der Bibel und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist das eben nicht eine streitlustige Art, sondern das ist einfach, das sind die Themen der Zeit und über die muss man sprechen, so wie die Kirche im 2., 3., 4. Jahrhundert sprechen musste über die Punkte, die von der Gnosis an sie herangetragen wurden. Und klar,
absolut,
wir
ja.
sind für Dinge, aber was man eben auch in der Kirchengeschichte sieht, ist, dass manche Glaubensbekenntnisse sich ja auch stark in Abgrenzung zu falschen theologischen Positionen gebildet haben. Drum glaube ich, dass auch die Auseinandersetzung mit dem sogenannten progressiven Christentum eine Chance sein kann, für die Kirche nochmal ganz neu Profil zu gewinnen und sich Gedanken zu machen über die Frage, welche Themen stehen denn im Zentrum, welche Dinge sind denn wichtig und welche auch nicht. Also wenn wir jetzt an Jesus 25 zurückdenken, wo wir alle drei auch letztes Jahr waren, da fand ich das eigentlich sehr schön zu sehen, wie kirchenübergreifend Christen aus verschiedenen Richtungen zusammengefunden haben, an einem Strang gezogen haben. Also ich denke da...
Und die Konferenz war mehr quasi, für was wir sind, oder? Also es war nicht so eigentlich, das finden wir nicht gut, ja, wir sind ja. gegen das. Es war mehr eine Konferenz zu betonen, wir sind für diese Glaubensgrundlagen. Ja.
Vielleicht noch zum Thema Zweifel und Fragen. Also mein Gefühl ist, auch in dem Zusammenhang, ihr habt es ja schon angerissen noch, dass eben die Art und Weise, wie man über Glaubensfragen spricht, dann Leute dazu bringt, sich irgendwo innerlich abzukoppeln, auch vom evangelikal-pietistischen Raum. Das, was mir da auch oft begegnet, ist eben, dass da wurden keine Fragen gestattet. Oder wenn, die Fragen schon, aber es musste am Ende halt auch immer bei der entsprechenden Antwort
und zwar
rausgekommen
schnell.
Werden. Ja. Also wie können wir, also was für, sag ich mal, Missstände gibt es da vielleicht auch, wo man nochmal nachlegen darf? Und wie kann man da eine positivere Gemeindekultur auch leben?
Also ich glaube, eine Hilfe ist für religiös-konservative Christen, verteufeln Zweifel. Progressive vergöttern sie. Und beides ist nicht das, was wir in der Bibel sehen. Der Kontrast oder das Gegenteil von Glaube in der Bibel ist nicht Zweifel, sondern Unglaube. Und diese Aussage, dieser Satz alleine sollte schon sehr viel mehr Entspannung bringen. Warum kann ich das sagen? Weil die Bibel diese Worte so benutzt, einerseits. Andererseits haben wir religiöse Leiter oder geistliche Vorbilder wie Asaf, der fast eine Dekonstruktion gemacht hat, wenn wir die heutigen Begriffe brauchen, im Psalm 73. Oder der Zweifler Thomas, der wirklich Zweifel hat und Christus begegnet ihm am Punkt seiner Zweifel, ohne dass er sagt, meine Worte hätten dir reichen müssen. Nein, es ist sogar ein Zeichen geistlicher, mentaler, intellektueller Gesundheit, dass Thomas diese Fragen stellt, diese Zweifel hat und sie zulässt, ehrlich ist, nicht nachplappert, was die anderen ihm sagen, das Überlieferte hinterfragt. Und am Schluss gibt ihm Jesus am Punkt seiner tiefsten Fragen auch eine Antwort, berühre mich. Die Frage war ja, ist er wirklich auferstanden? Und die tiefsten Zweifel wirklich zulassen, als Frage in den Raum stellen können, nicht weil Thomas wollte eigentlich glauben. Er war nicht einer, der nur einen schnellen Ausweg suchte, um in den Unglauben zu gehen. Das war nicht sein Thema. Er wollte eigentlich glauben. Und da ist ein Zweifel etwas sehr Gesundes, wenn es da ist, aber nicht um den Zweifel als Zweifel zu etablieren wie ein Agnostiker, sondern um die Gewissheit wieder zu finden. Und das Wunderbare an diesem Beispiel, und ich hoffe, ich sage diese Dinge, weil es Entspannung schafft, auch in unsere Gemeinschaften hinein, die Fragen wirklich zuzulassen, denn Jesus hat sie zugelassen bei ihm. Also Jesus basht dann Thomas ja nicht, sondern gibt ihm eine Antwort auf die konkrete Frage und Thomas kommt zum allerhöchsten christologischen Bekenntnis im ganzen Johannesevangelium. Am Anfang haben wir das Wort wurde Fleisch, Menschwerdung, wahrer Gott, wahrer Mensch. Und dann haben wir die Apostel oder Freunde von Jesus, die sagen, ja, du bist der Messias vielleicht, der Sohn Gottes, aber niemand kommt auf die höchste christologische Aussage, die am Anfang vom Johannesevangelium da ist, im Prolog. Außer der Zweifler Thomas, als er zur Gewissheit kommt, wird er der Lehrer der Gemeinschaft und sagt allen rundherum, hey, mein Herr und mein Gott. steht hier, man kann ihn berühren. Das ist für mich herrlich. Ich spreche da ja auch aus persönlicher Erfahrung. Ich habe den Glauben ja komplett verloren durch meine Zweifel und durfte zurückfinden. Ich hätte gerne geglaubt, aber ich konnte nicht. Und ich glaube, unsere Gemeinschaften müssen da viel entspannter sein. Die Fragen müssen zugelassen werden. Im 1. Petrus heißt es, man soll ja Antwort geben können auf die Anfragen, auf unsere Hoffnung. Und wenn die Fragen in der eigenen Gemeinschaft entstehen, genauso. Der Unglaube ist etwas anderes. Und ich hoffe, dass wir da wirklich den Fragen Raum geben, dass die Leute ihre Fragen beantworten können. Das wäre sehr, sehr wichtig.
Vielleicht auch in Bezug auf Strukturen und Systeme. Viel dreht sich ja auch mit diesem postmodernen Critical Theory Kritikpunkt an Autoritäten, an Menschen, die Macht haben über andere. Matt, hast du da Gedanken zu? Also wie kann man Gemeinde auf eine Weise leben, dass da manche schmerzhaften Erfahrungen nicht gemacht werden?
Das ist ein großes Thema. Ich denke, es ist auch fast ein bisschen explodiert mit diesen Missbräuchen innerhalb von christlichen Gemeinschaften, in großen Kirchen, aber auch in kleinen, von denen hören wir es einfach nicht. Ja, wo es Machtgefälle gibt, ist die Versuchung da. Das ist auch in der Kirche nicht anders. Was ich aber sehe, ist, dass er wie Jesus Christus eigentlich diese Machtdynamik, also quasi der Stärkere nützt den Schwächeren aus oder lebt auf Kosten oder übervorteilt den Schwachen, er wirft das auf den Kopf. Man könnte es zusammenfassen mit seinen Worten. Er sagt, wer der Größte von euch sein will, soll der Diener aller sein. Ich finde das schön in Philipper, in diesem bekannten Hymnus über Christus. Also er, der Gott war, er hat seinen himmlischen Platz verlassen und ist eigentlich zum Sklaven geworden. Tiefer noch, er ist am Kreuz gestorben. Das ist wie eine Umkehr dieser Machtverhältnisse eigentlich am Kreuz, wo der Herr der Sklave oder der Diener ist. Also der Herr ist der Diener. Ich finde, das gibt es eigentlich, finde ich, nur im Christlichen. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen alle schon geheiligt sind, auch in unserer, ja, dort, wo wir in Autorität leben, Autoritätspositionen. Ich denke, es ist einfach eine beständige Herausforderung, diese Kultur zu haben. Und ja, ich meine, daneben gilt es sicher auch, gewisse Strukturen zu reflektieren, also gewisse Dynamiken, die nicht gut sind. Ich habe persönliche Beispiele von Leuten, die ich kenne, die haben eine Position gehabt, man konnte sie nicht hinterfragen. Also eben wie der ägyptische Pharao quasi, den ich erwähnt habe. Der ist immun gegen Kritik und das finde ich nicht gut. Also wo immer solche Strukturen das begünstigen, ist das nicht gesund, oder?
Ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen, beziehungsweise die Bitte an euch, so zwei verschiedene Personengruppen mal vor Augen zu haben. Einmal Menschen, die sich jetzt so diesem progressiv-christlichen Lager zuordnen würden. Was wäre so euer Impuls an Menschen jetzt aus so einem progressiv-christlichen Lager? Und andere Frage, was würdet ihr jemandem raten, der jetzt selber irgendwo in Gemeindeverantwortung steht? Wie umgehen mit ja dieser Bewegung, will ich fast nicht sagen, aber dieser Strömung und diesen theologischen Herausforderungen, die damit auch verbunden sind in Bezug auf Allianz etc.?
Ich mache die erste Frage und du die zweite.
Du
darfst zu beiden. Ich glaube, ich sage zuerst was. Es kommt immer darauf an, wo die Person sich befindet auf ihrem Glaubensweg. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bleib dran mit Gott. Also geh nicht in die Distanz. Wir haben auch vor 2-3 Wochen einen Podcast mit Gary Thorhager hier gemacht und er hat über diese Glaubenszweifel gesprochen und über Wege, wie man damit umgeht. Ich finde es mega hilfreich in seinem Buch Tiefer Glauben. Gell?
Also, tief verwurzelt glauben,
genau, wo er auch eigentlich diese Punkte bringt. Wenn du herausgefordert bist, dann geh nicht weg von Gott, bleib dran, im Gebet, im Ringen, bleib dran in der Bibel, ring damit, bleib in der Gemeinschaft. Es kann sehr schwer sein, aber ich denke, wir haben, wenn man dran bleibt, man kann irgendwo Gutes hinkommen, an einen guten Ort wiederkommen. Das ist meine feste Zuversicht, ja.
Ja, und das Zweite, ich würde das weiterführen von dem, was du gesagt hast, finde ich sehr schön, dass du das gesagt hast. Ich würde sagen, komm auch ins Gespräch. Also du kannst weiter dranbleiben, indem du ins Gespräch kommst, zum Beispiel mit uns. Wir müssen uns ja nicht einig sein nach dem Gespräch, das ist nicht der Punkt. Aber wir sollten einander verstehen und ich würde hoffen, dass Dinge gesagt werden im Gespräch, wo wieder aufleuchtet, da ist in meiner Herkunft, in meiner evangelikalen, sehr viel mehr Gutes drin, als ich bisher gesehen habe. Und möglicherweise gibt es wieder einen Shift zurück in die ursprüngliche, ins ursprüngliche religiöse Paradigma, wenn ich das mal so sagen darf. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ich habe solche Erlebnisse gehabt mit Progressiven, aber sie sind noch im Moment selten. Ich glaube, das Gebot der Stunde ist, reden wir wieder. Und zwar inhaltlich entspannt und liebevoll. Ja. Mhm. Ja. Das ist das eine. Und für Pastoren hast du ja noch gefragt und Leiter. Ich glaube, da habe ich schon vorhin eigentlich angedeutet, das Pragmatische ist wichtig oder ist nicht unwichtig, aber es ist an der Zeit, wirklich sich theologisch zu befassen mit diesen Themen. Die gehen nicht vorbei. Und zwar, weil sehr viel Kulturelles von der Mehrheitskultur drin ist in diesen Fragen. Und das ist nicht alles nur falsch. Aber wir müssen uns damit befassen, damit wir unsere Kultur verstehen, die Menschen, die zum Glauben kommen, die Menschen, die mal im Glauben waren und jetzt nicht mehr sind. Also euer Projekt, eure Sachen, Apologetik-Projekt, andere Glauben denken, Portal und so weiter, Offenbar, Daniel-Option. Sich mal schauen, was die Leute, die in diesen Portalen sich bewegen, worüber sie sprechen und versuchen persönlich, ich als Pastor irgendwo in Österreich, Deutschland oder der Schweiz anzudocken. Denn unsere Leute haben Fragen in diesen Bereichen und brauchen uns als Lehrer, Hirten und Theologen. Und ich freue mich wirklich, denn für mich ist ganz klar, wenn man das frühe Christentum anschaut, war das eine Minderheitsreligion, kann man sagen. Und hat in einem Sturm der Jesusliebe und der Hingabe wirklich das Herz und die Seele der Menschen erobert. Und ich glaube, wir kommen neu in eine solche Zeit hinein, wo das nochmals stattfinden kann. Aber es ist eine theologische Sache. Und ich freue mich einfach dran zu sein, mit uns zusammen das wirklich zu entdecken.
Ja, vielleicht noch eigenen Gedanken zu dem Thema. Also ich glaube, es wurde deutlich, dass wir, ja, du hast ja auch die Begriffe von einer wie Durchgangsstation verwendet. Ich würde vom Präatheismus sprechen, dass wir es hier nicht nur mit ja, anderen Glaubensauffassungen zu tun haben, die es immer schon gab und die es auch diskutiert werden können und sollen, sondern auch durchaus einfach mit Überzeugungen, die wie solche Dammbrüche sind, die eigentlich unweigerlich in eine Richtung führen, wo, glaube ich, kein geistlicher Leiter eigentlich mit seiner Kirche hin will. Ich sehe wenig Multiplizierendes in der progressiv-christlichen Bewegung, Strömung. Es ist häufig einfach eine Durchgangsstation für Leute, die evangelikal, theologisch-konservativ aufgewachsen sind, ihren Glauben dann aber nicht ganz ablegen möchten. Aber die Eigenentwicklung, die man ja auch häufig mitgemacht hat, dass man jetzt in einer Kinderstunde, Jugendstunde, Gemeinde aufgewachsen ist, die wird ja nicht unbedingt, also meiner Wahrnehmung nach, weitergegeben, sodass das auf der Ebene weiterläuft. Dann führt es halt häufig dahin, auch gegenüber Mission eine kritische Haltung zu haben, weil wir ja auch von anderen religiösen Perspektiven vor allem lernen wollen. Und wer bin ich, jemandem zu sagen, nur in Christus ist der Weg. Und naja, deswegen ist das, glaube ich, etwas, was mit der Zeit, also ein Licht, das sowieso irgendwann ausgeht, ein Strohfeuer. Aber wir sollten da wirklich Obacht haben, halt unsere Gemeinden nicht von diesem Strohfeuer ergreifen zu lassen. Also ich finde, da muss man schon deutliche Worte finden.
Kann ich dazu etwas sagen? Ein wichtiger Punkt ist, dass alle mit ihren Meinungen und Fragen kommen können müssen in die Gemeinde, in die Seminare, in die Gottesdienste. Die Frage ist, wen nimmt man in die Leitung, auf die Lehrebene? Genau. Und da würde ich wirklich hinschauen. Also ein Pastor, der sich bewirbt und am Flirten ist mit dem Progressiven, würde ich nicht keine Anstellung machen.
Und dasselbe würde ich sagen eben auch für theologische Ausbildungsstätten. Da sehe ich auch leider Entwicklung in die Richtung.
Also einfach, da, ich glaube, da braucht es ganz entspannte Klarheit. Aber wenn du in der Leitung gut verortet bist, theologisch, dann kannst du an der Basis eben öffnen und musst nicht, weißt du, jetzt anfangen, komische Dinge vorzuschreiben, was die Leute glauben müssen und so weiter. Auch hier, wenn du am entscheidenden Punkt gute Klarheit hast, dann öffnet sich das System auf wunderbare Weise. Ja. Wenn Paulus dem Titus schreibt, im Titus Kapitel 1 gibt es Kriterien für einen Pastor. Mhm. Er soll zum Beispiel nicht jähzornig sein, kein Säufer, nicht streitsüchtig und so weiter. Und einer der Kriterien, gastfrei, gütig, besonnen und so weiter. Und dann heißt es, er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Also wir haben eine theologisch-apologetische Aufgabe und alle Pastoren, die jetzt hier zuhören und sagen, ja, ein Säufer sollte ich nicht sein als Pastor. Wenn du dazu ja sagst, dann musst du eigentlich auch dazu ja sagen und das ist genau das, was wir sagen möchten.
Ja, und ich meine, Paulus spricht an anderer Stelle im Korintherbrief davon, dass es bestimmte Dinge gibt, wenn man die tut, wird man das Reich Gottes nicht erben. Und da zählt er unter anderem sexualethische Bereiche auf. Also heißt ja, das sind nicht unwichtige Themen, das sind nicht Randthemen, das sind, glaube ich, wirklich ganz zentrale Fragen, auch wenn natürlich nicht das, was für mich das Wichtigste ist, zuallererst mal meine Sexualethik ist, sondern meine Beziehung zu Christus. Aber damit verbunden sind halt eben sehr wohl alle möglichen Nebenfragen. Und ich glaube, da muss die Gemeinde im 21. Jahrhundert ja ihre Hausaufgaben machen.
Ja, also in den ersten Jahrhunderten war es die Gotteslehre, Trinität und Christologie, Menschwerdung. 300 Jahre Debatte mit Bekenntnissen. Zur Zeit der Reformation, das war der zweite große theologische Hotspot kirchengeschichtlich, da ging es um das Heil. Und heute ist es die Anthropologie. Und darum sollten diese Dinge auch in Bekenntnisse rein. Und übrigens, sexualethische Aussagen waren schon in der Bibel, gehörten zu den Bekenntnissen. Also beim Apostelkonzil heißt es, dass die Heiden, die zum Glauben kommen, sich von der sexuellen Unzucht enthalten sollen. Das gehört zu einem Abgrenzungsmarker. Bei uns in der Schweiz gibt es zum Beispiel das helvetische Bekenntnis und da ist ein größerer Abschnitt der Sexualethik gewidmet. Da wird zu etwas Ja gesagt und weil zu diesem Ja gesagt wird, wird auch zu anderen Dingen Nein gesagt. Im Bekenntnis drin, im helvetischen. Du kannst das mal nachschauen.
Spannend.
Und mit der Gotteslehre ist immer auch eine Anthropologie verbunden und darum müssen wir diese Fragen, wie du sagst, ich möchte das unterstützen, was du sagst, aber auch konkret machen. Wenn in der Anthropologie Entscheidendes verändert wird, verschiebt sich die ganze Weltanschauung, weil damit das Gottesbild verhängt ist und die Schöpfungslehre und die Heilslehre. Und darum kannst du am Beispiel der Anthropologie natürlich schauen, was im gesamten theologischen System, das jemand entwickelt oder schon hat, sich verschiebt. Ja. Und darum ist es so wichtig. Und da sind wir bei der Ethik. Und darum sind diese Fragen zutiefst wichtig geworden in unserer Zeit, in unseren Gemeinschaften. Ja.
Paul, wir könnten jetzt hier noch lange weitermachen. Matt, ich hätte noch so viele Themen hier, aber ich sehe schon die Leute, die mir jetzt alle Mails schreiben und sagen, hey, oder im Kommentarbereich, macht doch bitte kürzere Videos. Aber ihr Lieben, wir werden Timestamps ja haben. Von daher könnt ihr zu den Themen vorswitchen, zu denen ihr möchtet, beziehungsweise seid ihr jetzt eh schon am Ende angekommen, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Ich danke euch beiden, dass ihr, ja, mir hier zur Verfügung gestanden habt als Gesprächspartner. Paul, danke, dass wir hier auch in euer Studio in Frauenfeld kommen durften.
Jederzeit.
Sagt ihr beiden den Zuschauern vielleicht doch noch kurz, wo man euch sonst so finden kann, wo man Dinge von euch lesen, anschauen, anhören kann, damit vielleicht zu dem Thema, aber auch darüber hinaus man mehr von euch findet.
Wer gerne von mir Blogbeiträge lesen möchte, geht auf www.mindmat.com. Da findet ihr verschiedenste Beiträge.
Bei mir ist es danieloption.ch, wo man Texte findet. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo wir Podcasts aufnehmen. Ich selbst habe natürlich regelmäßig Predigten in meiner Gemeinde. Das ist jetzt Schweizerdeutsch, aber da gibt es auch zu diesen Themen Podcasts als Predigt. Oder am spannendsten wäre, zu mir in den Unterricht zu kommen, in einer der Ausbildungsstätten, in denen ich wirke.
Nämlich?
Ich bin am TSC, bin Dozent für Dogmatik, also systematische Theologie und Ethik am ISTL.
Vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne.
Vielen Dank allen Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern. Man will ja auch die Leute im Podcast jetzt bedenken. Und dann hoffe ich, dass es euch zugesagt hat. Hinterlasst ein Like, einen Kommentar, lasst uns eure Gedanken wissen. Und dann hoffe ich, dass ihr mit viel Bereicherung aus diesem Gespräch rausgeht.